Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC.
Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen.
Hamburg mal zwei, Hattingen und Buxtehude rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 248. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten Fußballclub Köln. Und eben jener Fußballclub Köln verliert am Freitag sein Heimspiel gegen ein nicht näher benanntes Dosenkonglomerat aus Ostdeutschland mit 1-5, was die Saisonbilanz auf 1-11 Tore Hin- und Rückspiel hochschraubt. Und da wenige Stunden später Mainz sein Heimspiel gegen die Bayern-Fluch geplagten Bochumer gewinnt, rutscht der erste FC Köln völlig verdient und mit einer fast schon desaströsen Bilanz von minus 27 im Torverhältnis und 18 Punkten nach 26 Spieltagen bei nur 20 erzielten Toren auf Platz 17 der Tabelle ab. Dazu gab es Interviews von Leipziger und von Kölner Beteiligten, Jubel vor der Süd, Flaschenwürfe, Fangesänge, Alfred Draxler im Doppelpass. Ja, viel zu besprechen, deshalb bin ich froh, dass Sie alle heute hier sind. Einerseits der rasende Riese aus dem Ruhrgebiet, der Marco.
Hi, der rasende Riese gefällt mir.
Dann haben wir den Buddha aus Buxtehude, den Erik.
Tja, moin zusammen, Hallöchen.
Und jetzt fällt mir kein anderes Wort mit B ein, aus Barmbek, die Saskia.
Moin und Judentag.
Gehen. Die barmherzige Ballerina aus Barmbek.
Oh Gott, hör auf. Dann komme ich aber nach Buxtehude und hau dir aufs Maul, ey.
Barmherzige Ballerina aus Barmbek nach Buxtehude, ey. Ihr merkt, wir sind gut drauf.
Das hörte sich jetzt an, so wie bei Schwiegertochter gesucht. Der frauenverstehende Lokomotivflüsterer Daniel. Ja, Trauma.
Wunderschöne Alliteration hier. Das machen wir komplett durch den Podcast. Finde ich super.
Super. Fehlt der dolmetschende Daniel und der rasende Reik.
Reisende, rauschende Reik. Der liebt, glaube ich, Alliteration besonders gerne, hat er mal erzählt. Wenn er mal irgendwo Reik trifft. Genau. Wenn ihr mal irgendwo trefft auf irgendeinem Auswärtsspiel, dann sprecht ihn bitte immer mit Alterationen an. Findet er ganz toll. Naja, der Fuchsteufelswilde FC ist dann leider am Wochenende untergegangen. Jetzt haben wir alle nicht so richtig viel Lust, über das Spiel so im Einzelnen zu reden. Deswegen werdet ihr uns jetzt vielleicht verzeihen, dass wir jetzt nicht jedes einzelne Tor irgendwie durchhecheln und da analysieren, was wer jedes Mal wie und wann und wo gepennt hat. Ich glaube, insgesamt, wenn ich mal versuchen soll, ein Fazit zu machen, ich fange mal damit an, dann dürft ihr mir gerne widersprechen oder zustimmen, lieber Letzteres als Ersteres, würde ich sagen, dass der FC durchaus zeitweise ganz okay mitgehalten hat und kämpferisch was entgegengesetzt hat, aber wie schon im Hinspiel auch innerhalb von ja so ungefähr 10 Minuten sich in so eine Schockstarre begeben hat, die das Spiel quasi zugunsten von RB hat kippen lassen. Jetzt hier waren es 7 Minuten, ich glaube damals im Hinspiel waren es irgendwie 11 Minuten oder so, in denen 3 Tore fallen. Und wenn du dann erstmal halt 2-3 Tore Rückstand hast, dann kannst du gegen die Dosen auch den Laden dicht machen, weil die wissen halt schon, wie sie kontern. Die wussten sowieso zu jeder Zeit, wie sie in unseren Zehnerraum kommen und da halt irgendwie Torgefahr hervorrufen können. Viele Spieler bei uns waren mit dem Tempo überfordert, das die Leipziger an den Tag gelegt haben. Dazu ist einfach eklatant, wie schlecht wir darin sind, einfach mal einen Pass an den Mitspieler zu bringen, auch in alle eigentlich sogar ganz aussichtsreichen Kontersituationen. Es war ja schon gegen Gladbach so, dass wir unsere Konter einfach nicht zu Ende gespielt kriegen, weil immer irgendein Pass dann scheiße ist. Ja, viele Spieler unter ihrem gewohnten Niveau. den einzigen, den ich ein bisschen ausnehmen wollen würde von dieser Generalkritik, und ich hätte niemals gedacht, das zu sagen, Sagis Adamian, der nicht nur sein erstes Tor für den FC in dieser Saison erzielt, zumindest in der Bundesliga, sondern der auch sein Kampfschwein entdeckt und zweimal mit Grätschen wirklich gute Ballgewinner hat und sich eigentlich, glaube ich, jetzt so einen Stammplatz in der Mannschaft erstmal erarbeitet hat. Ja, geht ihr mit dieser Einschätzung mit oder habt ihr bei irgendwelchen Punkten, die ich gerade gesagt habe, Bauchschmerzen?
Nö, also ich gehe da tatsächlich komplett mit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als das 1-1 gefallen ist und dann Leipzig ja noch 1-2, ja, 1000-prozentige hatte, muss man ja fast so sagen, die sie aber nicht gemacht haben, war ich kurz an einem Punkt, wo ich dachte, okay, da könnte was gehen, weil der FC, wie du gerade gesagt hast, auch gerade in der ersten Halbzeit dann noch kämpferisch halt wirklich da war. Und ja, als das in der zweiten Halbzeit dann wirklich 2-1, 3-1, da war dann halt durch. Ne? Aber gerade erste Halbzeit herausheben, ganz klar Adamian, der wirklich in jedem Zweikampf ist, sich da reingeschmissen hat. Aber ja, von mir aus hätte ich mir auch nur die erste Halbzeit angucken können und dann wäre auch gut gewesen. Oder hätte man sich zum Schluss das Ergebnis angeguckt und hätte gesagt, ja komm, ist in Ordnung. Da hat man einfach die zwei, drei Klassen, die Leipzig dann besser ist, gemerkt. Und ja, also es tut mir fast schon weh, es zu sagen, aber es war dann auch teilweise, also rein fußballerisch schon zum Teil nicht anzusehen, was Leipzig da gemacht hat, auch wenn es gegen uns geht und dass es Leipzig ist, aber ja, chancenlos. Also zweite Halbzeit ganz klar chancenlos, muss ich einfach so sagen. Und Haken dran, wir hatten eigentlich das Wochenende spielfrei, wenn man so will, und gut ist. Also deswegen, nächste Woche zählt, beziehungsweise nach der Länderspielpause.
Ich bin da auch bei euch. Ich meine, wie oft ist in unserem trotzdem hier Chat stand da uiuiui oder Mann, oh Mann, oh Mann, weil da einfach die Leipziger ja Chancen hatten und wir einfach auch nur zugesehen haben. Und das hast du in diesem Spiel einfach gesehen, dass das einfach 3, 4, 5, 6 Klassen höher ist. Und es ist bezeichnend, dass aktuell auch von der Bank ja nichts kommt. Also aufgrund der Verletzungen von Ljubicic und Meiner hast du ja, ich würde jetzt mal behaupten, bis auf Downs und Selke da keine Spiele auf der Bank gehabt, wo du gesagt hast, wow, wenn die kommen, da kommt jetzt aber nochmal frischer Wind rein. Und ja, das ist halt bezeichnet. Also das macht es ja auch nicht einfacher. Und Leipzig war an dem Tag, muss man so sagen, einfach unfassbar qualitätsstark hinten raus. Und ich glaube, so Gegner wissen einfach, welche Qualität sie haben. Und die wissen, irgendwann kommen diese Chancen und irgendwann machen wir die rein. Und ja, Dennis, du hast diese Abspiele angesprochen. Das ist natürlich eklatant, wenn du dann Chancen hast und irgendwie mit einem, weiß ich nicht, 3-3 auf den Strafraum vom Gegner zuläufst und da kommen Pässe in den Rücken an und sind nicht verwertbar. Und das ist einfach alles aktuell. Aktuell spielen wir so wie ein 17. Bundesligist, also wie der 17. der Bundesliga halt spielt, muss man leider so sagen.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, ihr habt jetzt alle, nee, Quatsch, ich habe euch ja eigentlich was voraus, weil ich das Spiel nicht sehen musste. Ich hatte eine lange Autofahrt vor mir, habe stattdessen gedacht, ah, super, machst du Datsen trotzdem an und dann hörst du es zumindest, was die da labern. War jetzt auch keine so gute Idee, den DAZN-Moderatoren zuzuhören, wenn kein Bild dabei ist. Also kann ich nur von abraten. Aber ansonsten finde ich schon, zumindest die erste Halbzeit war der FC ja nicht auf Augenhöhe, aber hat das Spiel ausgeglichen gestaltet. Die haben gekämpft, die haben gefightet. Und in der zweiten Halbzeit, ich glaube einfach, dass da die individuelle Qualität der Leipziger sich dann halt auch durchsetzt. Die ganze Zeit gegenrennen, das kostet Kräfte. Das schlägt sich dann auch auf die Konzentration und dann sind es halt die Nuancen, die dann da einen Spieler im Rücken entwischen lassen und so weiter. Kommen wir wahrscheinlich, vielleicht, eventuell gleich nochmal drauf zu sprechen bei dem Interview, das der Herr Keller dann auch abgegeben hat. Und das sind dann halt die Nuancen und das Gleiche haben die Leipziger ja auch nicht das erste Mal gemacht. Die haben ja in Bochum ähnlich gemacht. Das Spiel lange Zeit haben die Bochumer lange Zeit auf Augenhöhe gestaltet und dann innerhalb von 10 Minuten haben die Dosen dann umgestellt von 1-1 auf 4-1 in Bochum. So, und wahrscheinlich wird es das sein, dass die halt wirklich so extrem krassen Fußball spielen, dass die Gegner dann irgendwann konditionell und dann aber auch konzentrationstechnisch individuelle leichte Fehler machen und die werden dann direkt ausgenutzt.
Ja, glaube, das fasst das Spiel eigentlich in Summe sehr gut zusammen. Das ist einfach ein Gegner, der dir einfach qualitativ überlegen ist und da muss in deinem Spiel alles zusammenlaufen, damit du da vielleicht mal einen Punkt holst oder gewinnst. Beim Gegner halt vielleicht mal nicht so viel. Das war bei uns nicht der Fall und Leipzig hat es dann hinten raus auch dann erschreckend gut gemacht, das muss man dann auch einfach sagen. Also die haben ja auch nicht nach dem 3-1 aufgehört zu spielen, also das ist ja auch bezeichnet. Also ich meine, du läufst ja dann immer wieder in diese Dinger rein und du siehst diese Lücken in der Defensive dann und dann weißt du einfach so, alles klar, jetzt wird da wieder genauso gespielt und war schon schwer für mich nachher zu gucken, ehrlicherweise. Auch wenn man dann sagt, ja gut, Spiel musste abhaken, aber ja.
Ja, wir haben das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen thematisiert. Die sind uns halt einfach auch nicht fußballerisch nur voraus, sondern wir wissen alle, warum das so ist, ne? Aber die sind uns halt einfach auch transfertechnisch, weiß ich nicht, Kilometer voraus. Weil die natürlich sich an keine Spielregeln halten, das ist mir schon vollkommen klar. Nur wenn du siehst, ich habe gerade mal nachgeschaut parallel, unser gesamter Kader hat einen Wert von 93 Millionen Euro laut tm.de. Ne? 93 Millionen für den gesamten 1. FC Köln. Und der teuerste Leipzig-Spieler alleine, das ist der Xabi Simons, der hat schon 70 Millionen. Das heißt, der und Dani Olmo zusammen haben 120 Millionen. Also 30 Millionen mehr als der gesamte 1. FC Köln. Zwei Spieler von denen. Ne? Selbst so ein, weiß ich nicht, 0815 Wolfsburg-Transfer wie Xaver Schlager ist da mit 28 Millionen verbucht. Ja, und das sieht man eben auch, ne? Das siehst du auf dem Platz. Da reichen halt wirklich 2-3 Klatsch-Pass-Kombinationen und die stehen völlig frei vor unserem Tor. Aber kann man doch nicht mal jetzt unseren Spielern einen Vorwurf machen? Das habt ihr gerade schon gut rausgearbeitet. Die machen das ja nicht einmal, dass sie einen Geistesblitz haben und dann einmal vors Tor kommen. Die machen das ja in 10 Minuten 10-mal. So. Und da musst du halt immer wieder dagegen halten und dich irgendwie versuchen, dem zu wehren. Und irgendwann rutscht halt mal der eine durch und bomb, 1-0. Und wenn es dann mal Richtung 2-1 geht oder so, dann musst du halt ein bisschen mehr machen, musst ein bisschen mehr aufmachen, musst ein bisschen aktiver werden, dann gibt es noch mehr Räume für die. Dann haben wir auch nicht die allerschnellste Innenverteidigung gehabt mit Kilian und dem Chef. Und dann, ja, ne, insofern passiert das dann mal eben an dieser Stelle.
Ich finde aber auch, dass man halt auch ganz einfach mal erwähnen sollte, dass das kann nicht noch nicht unser Maßstab sein, uns mit den Dosen zu messen. Das ist vielleicht in 5 Jahren der Fall, wenn wir dieses Jahr schaffen, irgendwie die Liga zu halten und dann irgendwann noch wieder einkaufen können auf dem Transfermarkt, weil wir jetzt ja unglaublich viele Millionen sparen. Aber wir müssen die Mannschaften auf Augenhöhe betrachten, dass es hier ein anderes Niveau ist, eine andere Liga hat. Das ist schon ganz klar. Und so Spiele wie gegen Bayern München letzte Saison, wo du einmal bis auf die 93. Minute in Führung liegst und dann durch so einen Sonntagsschuss von Kimmich dann Ausgleich kassierst oder 0,002 XG-Wert Gegentor im Rückspiel bekommst, das sind halt Ausnahmespiele. Müssen wir uns, und damals hatten wir auch noch einen anderen Kader mit 2 Personalien, die wir ja nahezu jede Woche thematisieren, dass die uns fehlen. Und du hast halt einfach keinen adäquaten Ersatz. Und das merkt man dann. Während die Leipziger, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Dennis, die Mannschaft wunderbar aufrüsten können und einfach mal hier nochmal einen Spieler für 100 Millionen mit 100 Millionen Marktwert oder 70 Millionen Marktwert einfach mal in ihren Reihen haben, gehen bei uns die Spieler, die den höchsten Marktwert haben, weg. Und es kommt aber nichts nach, was ansatzweise in die Richtung geht. Von Verbesserung wollen wir noch gar nicht reden. Und das ist halt einfach der Punkt. Und deswegen muss man einfach auch der Sache realistisch ins Auge gucken und sagen, okay, jetzt haben wir halt das Hinspiel mit 6 Toren Unterschied, das Rückspiel mit 4 Toren Unterschied verloren. Dann ist es jetzt halt einfach so und gut, bisschen ärgerlich, weil wir damit wieder das Torverhältnis, was die Mainzer uns ja zugute gelegt haben in München, wieder in die andere Richtung gedreht haben. Aber die direkten Duelle, die jetzt kommen, die müssen wir dann halt einfach auch gewinnen. Und dann, da haben wir auch andere Gegner, bei denen es nicht so anstrengend sein wird, gegenzuarbeiten.
Ja, und wir haben noch die Bayern. Also auch die kommen noch, während Leipzig, glaube ich, jetzt schon außer Dortmund die Top 5 der Liga gespielt hat.
Ja, stimmt. Aber du hast ja aber auch bei den Bayern gesehen, dass es durchaus Spiele bei den Bayern gibt, die sie halt nicht gewinnen. Ne? Also erinnert euch an das Spiel gegen Bochum. Also ist jetzt nicht so, dass man die nie schlagen kann. Das wird halt ultra schwierig.
Bei den Bayern könnte uns aber Entschuldigung, wenn ich hier dabei ins Wort falle, ja, da könnte uns vielleicht ein Fakt durchaus in die Karten spielen. Das Bayern-Spiel ist genau zwischen den beiden Champions-League-Spielen. Die spielen mittwochs und dienstags gegen Arsenal und am Wochenende sind wir dann dazwischen. Und das könnte natürlich sowohl beim Hinspiel als auch beim Rückspiel dazu führen, dass die halt manche Spieler gegebenenfalls schonen. Also wenn wir da mal so ein klein bisschen positive Hoffnung schöpfen wollen.
Naja, aber selbst wenn die Bayern schonen, ist das eine Mannschaft auf dem Platz, gegen die wir eigentlich keine Chance haben. Und jetzt, also das klingt jetzt hier schon so, als wären die Bayern halt irgendwie so jemanden, den man irgendwie mal easy wegballert, wenn die einen schlechten Tag haben. Und das sehe ich halt nicht. Und dass sie gegen Bochum halt irgendwie auch gestrauchelt haben, ja, okay, und die spielen auch die Saison nicht den Fußball, den man gegebenenfalls erwartet. Aber Entschuldigung, es sind halt immer noch die Bayern. Das hat man gegen Mainz gesehen, ne? Wenn die einmal aufdrehen, wenn die einmal im Flow sind. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich den FC dann auch nicht so stabil im Mittelfeld und in der Abwehr, dass wenn die Bayern einmal Gas geben, dass, Entschuldigung, keine Chance, null Chance, null Chance. Punkt.
Eine Korrektur. Ich muss mich gerade eben kurz selbst korrigieren, damit ich keine wütenden Zuschriften bekomme. Mainz spielt nach der Länderpause direkt in Leipzig. Das heißt, da kann RB nochmal bitte was für die Tordifferenz zu unseren Gunsten schrauben. Wobei es mich auch nicht überraschen würde, wenn die Trottel dann genau dieses Spiel verlieren würden.
Mhm. Wahrscheinlich. Aber dann lass uns doch noch ein bisschen beim Leipzig-Spiel bleiben. Es gab ja einige Punkte, über die man durchaus reden kann, vielleicht sogar auch sollte. Da hatten wir ja von einem Torschützen einen Jubel vor der Südkurve. Das muss mir jetzt mal einer erklären. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe es nur gehört, dass es da zu negativen Vibes von der Süd kam. Was war denn da passiert?
Ja, also Xavi Simons macht das 1-0 und läuft dann halt also Richtung Kameramann, der so direkt vor der Süd ist und macht da irgendeinen Jubel. Ich habe es mir gar nicht genau angeguckt, was er gemacht hat und irgendwas gezeigt. Ich bin der geile Ficker oder was auch immer. Ist mir auch scheißegal. Junge, du spielst bei dem Verein, den wahrscheinlich ein Großteil der Leute verachten, die auf diesen Stehplatztribünen sind in Deutschland. Dann stell dich doch nicht, dann lauf doch zu einer Kamera vor der Haupttribüne oder so und mach da deinen Bullshit-Jubel. Und dann sich auch noch so hinzustellen, so, ich weiß gar nicht, warum man mich dafür warum man das nicht doof findet. Also, das ist einfach ein richtiger Dulli.
Ja, und daraufhin ist dann leider einem FC-Fan, der hat dann seine Wasserflasche zu schwungvoll aus seinem Rucksack rausgezogen. Da ist sie ihm leider aus der Hand geflogen und dann bei irgendeiner Ecke Richtung Xavi Simons geflogen. Seitdem ist Daniel übrigens auf der Flucht vorm Gesetz und vor Alfred Draxler. Deswegen kann er heute leider nicht hier sein. Er lässt sich aber entschuldigen. Wir arbeiten gerade an seiner Scheinidentität zum Untertauchen.
Demnächst wird Daniel einfach nur Reich genannt.
Genau. Ja, also ich meine, man muss den Spieler jetzt nicht mit irgendwelchen Glasflaschen oder was auch immer bewerfen. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Also ich finde, das sollten wir richtig ansprechen, gehört sich auch nicht. Ich hätte mich viel lieber gefreut, weil irgendwie in so einer Einstellung siehst du, dass auf der Süd so ein kleineres Mädchen mit so einem Brezel steht. Wenn der das von Rücken kriegt, hätte mich da mehr gefreut.
Stadiondöner. Dafür gibt's
ja. Ja, genau.
Ja. Oh ja, das ist eine tolle Sache.
Natürlich wollen wir nicht verharmlosen, dass man natürlich nicht mit irgendwelchen Gegenständen auf Spieler wirft. Ich weiß nicht, ob es eine Glasflasche war oder so ein Plastikding, keine Ahnung, so eine Trinkflasche halt. Weiß ich nicht.
Im Geistblock steht, also in der Printversion steht drinne, dass Herr Keller ja auch schon angekündigt hat, die Videomaterialien auszuwerten und zu hoffen, dass man den Werfenden identifiziert und die Person wird dann so schnell keine Flasche mehr im Stadion werfen.
Es gibt eine Print-Version vom Geistblock?
Ja, nicht Print, sondern online. Ich wollte nicht den Geistpot. Oh, Also alles, die traue ich alles zu mittlerweile.
Ich dachte gerade schon, die werden irgendwie zum neuen
Express. Nein, noch nicht. Also inhaltlich schon, aber mehr noch nicht. Und nein, aber das ist die Online-Version.
Ja, apropos Keller, wollen wir mal auf dessen Aussagen nach dem Spiel eingehen?
Sehr gerne. Ja, macht ihr mal. Ich gebe nachher nur ein Statement dazu ab. Ansonsten wirst du justiziabel.
Ja, vielleicht erstmal möchte einer von euch mal die Hörer ins Boot holen, die vielleicht nicht die Aussagen gelesen haben.
Also, ich habe nach der Hälfte des Interviews, das abgedruckte Interview aber aufgehört zu lesen. Ich konnte es mir nachher nicht mehr anhören. Also, ja, es ist, nein, kann gerne wer anders zusammenfassen einmal.
Ich glaube, das möchte keiner von uns. Das ist halt das Problem. Also
ja,
keiner möchte.
Wir haben hier Zuhörende draußen. Also Herr Keller hat sich in kurzen Worten, er hat sich so ein bisschen über die Qualität des Kaders echauffiert. Er hat gesagt, also diese eben schon beschriebenen Konzentrationsfehler, Spieler laufen einem im Rücken weg und umspielen einen oder die Positionen werden in der 75. Minute nach hoch runter 22 Kilometer laufen nicht mehr 1:1 gehalten. Darüber hat Herr Keller sich echauffiert und hat dann auch gesagt gehabt, dass man dann auch zu Recht dasteht, wo man steht und dass es ja auch irgendwann kein Zufall mehr ist, wenn man zweimal so deutlich gegen das Dosenkonstrukt verliert, dann hat das schon leistungstechnische Gründe und dann ist es kein Zufall mehr und kein schlechter Tag. Und an der Stelle muss man ganz einfach mal die Frage stellen, wer den Kader denn in der Form zusammengestellt hat und wer maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass aufgrund eklatanter Fehleinschätzungen dieser Kader auch noch nächste Saison zusammengesetzt bleiben wird. So, und jetzt dürft ihr weitermachen.
Ja, stimme ich dir aber vollkommen zu, Erik, was du gerade gesagt hast. Also du kannst doch so ein Interview nicht geben, ohne nicht wenigstens einen Funken von Selbstkritik spüren zu lassen. Also
Selbstkritik hat der Typ noch nirgendwo gehabt. Noch nie. Der hat auch keine Selbstkritik gehabt, als das Kast das Urteil bestätigt hat. Auch da ist erst zwei Wochen später Selbstkritik, ganz leichte Selbstkritik mal geäußert worden. Der Typ, der hat halt einfach Probleme mit Selbstreflexion.
Ja, oder vielleicht ist das so ein Manager-Sprech, dass man sich nie öffentlich selber kritisiert, um, was weiß ich, nach außen den starken Mann zu geben oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Aber du kannst doch halt nicht sagen, das ist ein Qualitätsproblem, wenn du dich selber halt im Sommer geweigert hast, die Stellen, die Lücken im Kader, die es nun mal gibt, aufzuarbeiten. Also die Tore fallen halt alle durch den Sechserraum, weil wir da mit zwei U20-Spielern oder U21-Spielern spielen, die das gut machen. Klar, keine Frage. Aber natürlich sind Martel und Hussein Basic in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, dass sie sich schon im Mittelfeld mit Xavi Simmons und Openda und hast du nicht gesehen, entgegenstellen könnten. Soweit sind die noch nicht. Das werden die irgendwann mal sein und ich glaube auch, dass die beiden uns mal irgendwann viel Transfererlös einbringen, wenn die nicht wieder ablösefrei gehen zum Vertragsende oder so. Aber das sind die jetzt noch nicht. Keller hat bewusst darauf verzichtet, einen Bundesliga-erfahrenen Sechser zu holen. Er hat gesagt, der Backup für Hübers und Chabot sind halt Kilian und Heinz. Das muss reichen. Wir haben noch richtig, richtig Schwein, dass Schwäbe und Keins gesagt haben, sie nehmen einen fürs Team und trotz hochschwangerer Frauen zu Hause dieses Spiel gespielt haben. Weil wenn der Schwäbe jetzt auch nicht da gewesen wäre, hätte da halt ein Pentke gespielt. Mit 37, der hätte schon mal den Schuss alleine von Openda nicht gehalten, dieses 1 gegen 1, dann geht das Spiel nochmal ganz anders
aus. Ich glaube, der hätte den gar nicht gesehen.
Ja, wahrscheinlich. Der hat ja auch jetzt seit wie vielen Jahren oder Monaten kein Pflichtspiel mehr gemacht. Der ist ja gar nicht drin im Rhythmus und nix. Also
auch das ist total riskant. Allein schon die Ersatztorhüter-Position mit Pentke zu besetzen, wenn Schwäbe jetzt irgendwas passiert. Allein das zeigt ja schon so ein bisschen, welche Schiene Keller fährt. Ne? Und ja. Das ist hochriskant. Und du hast ja eben die anderen Stellen auch schon angesprochen mit der Doppelsechs zum Beispiel, mit dem Angriff zum Beispiel und so weiter und so fort.
Ja, ein Zehner gibt's im ganzen Kader nicht. Ich weiß nicht, ob der gehofft hat, dass Marc Uth irgendwie gesund gebetet wird. Aber wir sehen jetzt ja immer wieder, dass Florian Kainz nun mal kein Zehner ist. Seine beste Szene war ja wieder, als er links auf dem Flügel war und die eine Flanke auf Alidou, glaube ich, geschlagen hat. Aber sobald er im Zehnerraum ist, spielt er auch Pässe, wie halt beim 1. FC Köln alle Spieler spielen. So, Marc Uth ist dauerverletzt und wir hoffen alle, dass er nicht sportinvalide ist. Einen anderen Zehner gibt's im Kader nicht. Und es ist für mich auch nicht Luca Waldschmidt, also sehe ich noch keinen Zehner drin. Ja, und so kommt es halt, dass du dann weder vorne Tore schießt, noch hinten mal ein 2-0 über die Bühne bringen kannst. Wir haben es ja nicht mal geschafft, nach 1-3 jetzt zu sagen, komm, Torverhältnis, Busparken, wir müssen gucken, dass wir nicht im Torverhältnis hinter Mainz abrutschen, sondern haben ja dann immer noch mal 2 Tore gefressen. Und wir schaffen es einfach nicht, irgendwie mal zu 0 zu spielen oder mal einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Und das ist natürlich alles die Baustelle von Herr Keller, der natürlich auch mit einem großen Malus arbeiten muss, dass der halt finanziell Plus erwirtschaften muss, dass halt diese Transfersperre kam und so. Aber trotzdem haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, bei aller wirtschaftlichen Vernunft, der Abstieg ist immer teurer, als nochmal 1-2 Millionen zusammenzukratzen, um dir halt deinen Mittelfeldspieler zu holen oder wen auch immer. Und dieses Risiko ist ja nicht eingegangen, hat darauf gepokert, dass seine Rechtseinschätzungen richtig seien, die das Kassurteil da irgendwie als rechtswidrig eingeschätzt hatten damals. Das ist nicht eingetroffen. Und jetzt, ja, da der Trottel vom Dienst, der jetzt da steht. Und ich weiß nicht, was es halt bringt, wenn du die Mannschaft kritisierst. Vor allen Dingen, weil die müssen nächste Woche ja wieder spielen nach der Länderspielpause. Also, ist nicht so, dass wenn du jetzt sagen kannst, ich schmeiß jetzt 10 von denen raus und lass 10 andere spielen. Wir haben ja keine 10 anderen Spieler. Also, was bringt das jetzt, diese Generalkritik?
Vor allen Dingen, wenn man mal guckt, was ja jetzt seit Timo Schulz anders läuft, ist ja das Einbinden der jungen Spieler. Und letzten Endes sind es ja dann jetzt die ganz jungen Spieler, die nachrücken, die noch gar nicht über die Erfahrung verfügen, die dann jetzt von dem Manager noch so abgewatscht werden. Die eigentlich die Kohlen aus dem Feuer ziehen sollen, weil die Mannschaft von Herrn Keller, die zusammengestellte Mannschaft von Herrn Keller nicht funktioniert, müssen jetzt die Jugendspieler, die U21 und U19 Spieler, müssen jetzt die Kohlen aus dem Feuer ziehen und man hofft, mit denen irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann kommt so eine Kritik da um die Ecke. Das passt vorne und hinten nicht, das beißt sich total. Und Herr Keller, wenn Sie das hier hören sollten, auch wenn Sie mir rhetorisch total überlegen sind, biete ich Ihnen gerne ein Gespräch vor laufenden Mikrofonen an, dass wir uns beide da mal drüber unterhalten können. Das würde mich mal interessieren, was Ihnen dabei im Kopf gegangen ist. Und vielleicht kann ja irgendwer FC-nahes das dem Herrn Keller auch mal zuspielen, dass wir halt einfach Fragen haben.
Ich glaube,
das Interview möchte ich sehen.
Also der wird mich rhetorisch in Grund und Boden reden. Das wäre mir aber egal, weil ich ihn einfach anpöbeln würde.
Also Christian Keller hat tatsächlich ein paar Punkte angesprochen, die wir ja auch angesprochen haben. Da geht es ja auch um dieses nach vorne spielen, dass die Pässe nicht richtig kommen. Aber auch das hat was mit der Qualität der Leute zu tun. Und ich frage mich dann immer so, das, was der Dennis genau richtig gesagt hat, man hat einfach einen defizitären Kader, für den ist in allererster Linie er zuständig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir hatten vielleicht jemand, der gepasst hätte, der ist dann nicht gekommen. Ja, aber nochmal, dann musst du eine Shortlist haben, wo mindestens 4 Leute draufstehen. Und wenn du eins nicht bekommen, musst du 2 bekommen oder 3 oder 4 oder 5. Aber es kann doch nicht sein, dass du sagst, ja, den einen hätten wir gern gehabt, der ist nicht gekommen. Naja, haben wir Pech gehabt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt erschreckend und ich finde auch den Zeitpunkt für dieses Interview einfach nur saudämlich. Weil natürlich kannst du sagen, ja, das war kein gutes Spiel von uns. Aber du spielst halt auch gegen den Gegner. Also wenn wir jetzt 5-1 5-1 gegen Mainz verlieren oder 5-1 gegen Bochum verlieren, dann kann man sich da hinstellen, auch von mir aus öffentlich, auch als Offizieller, auch als Christian Keller und das ansprechen. Das ist auch Teil seines Jobs. Aber nicht gegen Leipzig. Sorry, das ist Quatsch.
Ja, und vor allen Dingen, willst du machen, Erik?
Mir egal, mache ich weiter, okay. Was man da halt auch sagen muss, ist, du hast ja, wenn du dir den Spielplan anguckst, da haben wir ja extremes Pech mit. Und natürlich ist jetzt mit Schulz ein Trainer da, der noch nicht so die Riesenpunkte hat, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr den Vergleich zur Hinserie, ob wir jetzt mehr Punkte haben oder gleich wenig Punkte. Ist aber auch letzten Endes egal. Wir wissen genau, dass jetzt bis auf das Bayern-Spiel kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen oder punkten müssen, wo wir Mannschaften Gegner auf Augenhöhe haben. So, und dass jetzt alles so der Maßstab nach diesen Spielen, nach den richtig schweren Wochen einfach so hart angelegt wird und dann so eine Argumentation jetzt kommt und das auch noch nach einem Spiel gegen einen Champions League Teilnehmer und auch wahrscheinlich wieder Champions League Aspirant, der da oben mitspielen wird. Es ist einfach absolut auch taktisch total unclever. Nee, es ist dumm. Es ist nicht nur unclever, es ist dumm. Und das ist das, was mich halt so tierisch aufregt, jetzt nach diesen schweren Wochen einfach mal Generalkritik an alle und nicht einfach auf die Spieler einzugehen und zu sagen, okay, jetzt kommen noch die Bayern und dann ist aber das, was auf Augenhöhe ist. Und dann kannst du dann nachher in die Kritik gehen. Aber doch nicht jetzt. Du musst denen doch jetzt Mut zusprechen. Das ist das, was ich ja nicht verstehe.
Aber ganz, ganz ehrlich jetzt mal in die Runde. Wenn wir absteigen sollten, wo es ja irgendwie gerade auch schon danach aussieht, wenn wir auch mal realistisch sind oder wie auch immer. Glaubt ihr, Keller bleibt über den Sommer hinaus?
Dürfen wir einen neuen Sportdirektor verpflichten?
Ja, klar. Da hat er keine Spielerlizenz.
Ja.
Keine Ahnung. Wenn, dann müsste man ihn ja rausschmeißen. Ich weiß nicht, unser Präsidium, die Cojones hat es zu machen. Keller selber
Was machen die eigentlich? Was macht eigentlich unser Präsidium?
Also Keller vorschicken.
Die sind mit Olaf Scholz irgendwo, weißt du?
Wahrscheinlich. Keller selber hat Patex am Arsch, der wird nicht gehen. Den muss einer rausschmeißen. Unser Präsidium hat keine Cojones dafür. Deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass da irgendwas passiert und deswegen glaube ich, dass Keller mit in die zweite Liga gehen würde.
Oh, das wird dann aber auch eine schöne MV, ne? Also wenn das so sein sollte, wird das eine schöne MV.
Ja, wie seht ihr das denn? Sollten wir mit Keller in die zweite Liga gehen? Also, ich sag mal, was meine Angst jetzt ist. Im Sommer kann er ja eh nichts tun, das ist mir schon klar. Aber ich schätze ihn nicht so ein, dass er jemand ist, der im Sommer schon mal die Weichen stellt für den Winter und dann im Winter so eine groß irgendwie Offensive macht, sondern so einer, ja, mal gucken, abwarten, wirtschaftliche Vernunft muss regeln. Im Winter, wenn es Sinn macht, holen wir uns irgendwo einen Spieler, der vielleicht irgendwo unglücklich ist, leihen wir uns mal für ein halbes Jahr aus und dann kommt da irgendwie ein 35-Jähriger, was weiß ich, von Hertha irgendwer.
Givalogie oder wie er heißt, von Mainz, der ja. Jetzt den wir ablösefrei haben können, dann bezahlen wir nochmal eine Ablöse für ihn oder sowas.
Ja, genau. Also das, ich sehe noch nicht, dass er so der große Macher ist, der uns da in dieser Wintertransferperiode, auf die es ja ankommen wird, nächstes Jahr, egal in welcher Liga, dass der uns da irgendwie im Winter die ganz großen Räder dreht.
Er muss ja auch ganz ehrlich sagen, also gehen wir jetzt mal von der Wintertransferperiode weg, weil was da irgendwie auch auf dem Markt ist, das ist ja auch in der Regel jetzt nicht das, was sich groß weiterbringt. Klar kannst du es über Laien machen und so weiter, also irgendein Spieler, der im Sommer verpflichtet wird bei einem anderen Verein, der vielleicht irgendwie dann doch nicht so zukommt, den du dann irgendwie ausleihst, gegebenenfalls mit der Kaufoption, wenn alles gut ist. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube trotz allem, dass wir nicht auch im Winter die supergeilen Verstärkungen haben werden. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass, also wenn wir drin bleiben sollten, wird das unfassbar hart. Und ich glaube auch nicht, dass wir im Winter die Verstärkung bekämen, die uns auch weiterbringen. Da müssten wir noch das Jahr warten und dann hoffen, dass wir nächste Saison auch noch irgendwie drin bleiben. Und wie gesagt, vom Abstieg will ich gar nicht sprechen, aber ich glaube auch nicht, wie du es gerade gesagt hast, Dennis, tatsächlich, dass das Keller eben genauso vorausschauend ist und gegebenenfalls schon mal guckt, wen könnte man dann gegebenenfalls leihen und so weiter. Also das habe ich jetzt die letzten Jahre nicht gesehen, seit er jetzt vor allem mit dem Kass-Urteil und für mich war halt noch die eklatante Aussage von ihm, auch nach dem Urteil, wir waren auf alles vorbereitet und ich denke mir so, nee, also so wie es gerade aussieht, war die eben nicht auf alles vorbereitet. Und da, also ich würde ganz ehrlicherweise sagen, ich möchte nicht mit ihm über die Saison hinausgehen. Punkt.
Also ich glaube, ich bin erstmal bei dir. Ich möchte ihn auch nicht mehr weiter in Amt und Würden beim 1. FC Köln sehen. Aber das ist bei mir maßgeblich mit dem Kass-Urteil geprägt und auch seiner Personalpolitik im Sommer. mit dem drohenden Kassurteil. Ich glaube aber, dass Keller in der zweiten Liga könnte er uns, glaube ich, sogar weiterhelfen, weil da hat er in der zweiten Liga, hat er damals mit Jan Regensburg wirklich auch was aufgebaut und hatte für Jan Regensburg Verhältnisse dort echt gute Spieler hingeholt. Das heißt, ist natürlich schwierig zu vergleichen, Jan Regensburg mit 1. FC Köln, aber auf dem Metier kennt er sich aus. Die erste Liga ist für ihn, glaube ich, einfach zu hoch. Ich denke aber, wenn wir dieses Jahr, wir müssen, wie auch immer, irgendwie in der Liga bleiben, dann können wir mit ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Geld in die Hand nehmen im Winter, können wir relativ ungeschadet, vielleicht sogar noch gestärkt durch Jugendarbeit aus dieser Transfersperre rausgehen. Sollten wir absteigen, dann sehe ich Way of Schalke auf uns zukommen. Und dann wird's eine ganz bittere Nummer, weil wir dann nächste Saison auch wieder im Kampf um den Klassenerhalt uns wiederfinden werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie die obere Tabellenhälfte sehen werden. Deswegen irgendwie dieses Jahr die Klasse halten und im Winter nachjustieren auf dem Transfermarkt. Man spart ja jetzt Gelder. Man spart Gelder dadurch, dass man keine neuen Spieler holen kann. Man spart Gelder dadurch, dass die, wir haben ja alles leistungsbezogene Verträge, sprich die Sieg- und Punktprämien fallen ja relativ mau diese Saison aus. Auch damit spart man Gelder. Und es soll ja wohl auch zum Sommer hin auch, soll der FC auch wieder besser handeln können, weil die ganzen Altlasten, die Corona-Lasten und so weiter dann weitestgehend getilgt beziehungsweise unter Kontrolle sind. Und das muss man dann im Winter investieren. Und dann könnten wir relativ gut aus der Nummer rausgehen. Wir steigen ab.
Warum willst du im Winter investieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Im Winter kriegst du doch die schlechtesten Transfers der Welt.
Ja, aber das ist doch egal. Das ist die erste Möglichkeit für den FC nachzulegen.
Ist doch überhaupt, wo spielst du?
Ja, klar. Natürlich, also, wo spielst du. Aber egal, wo wir spielen, müssen wir im Winter nachlegen. Egal, wie es aussieht. Wir haben noch genügend Baustellen. Und wenn es auch nur die Breite ist, wir haben genügend Baustellen. Wir haben vor dem Sturm, wenn wir absteigen, ist Selke weg. Ich sehe zwar nicht, dass die Frankfurter die Rückkaufsoption ziehen bei Alidou, aber sollte das der Fall sein, dann hättest du vor dem Sturm auf jeden Fall richtig großen Bedarf. Und mal gucken, wer überhaupt mit in die zweite Liga gehen würde. Also insofern hast du ja nur die Möglichkeit, im Winter nachzulegen, egal wie schwer der Markt ist, egal was für einen Müll du da bekommst.
Ich stimme auch dieser These gar nicht zwingend zu, dass es gar keine guten Transfers im Winter gäbe. Also ich finde, Mainz hat jetzt zweimal bewiesen, dass man im Winter auch sich vernünftig verstärken kann. Die haben jetzt Amiri und, hat nicht ganz so gut funktioniert mit dem Gangkamm, aber Amiri, Verstärkung für die, total. Hatten damals ja diese eine Transferphase, wo sie ihre Europapokal-Rückrunde gespielt haben, hatten sich damit Dominic Kohr und Danny da Costa verstärkt zum Beispiel. Es geht. Du musst einfach nur gucken, dass du Spieler findest, die unzufrieden sind bei ihrem Verein und vielleicht die Spielzeit wichtiger empfinden als den Paycheck sozusagen. Also ist jetzt nicht für mich so eine komplette verlorene Transferperiode. Aber der Timmy13 bittet uns im Chat, dass wir mal auf den Kader von nächster Saison gucken wollen. Sollen wir es mal ganz, ganz schnell im Schnelldurchlauf machen?
Gerne.
Also, können wir gerne machen. Der steht ja schon fest, weil wir keinen neuen Spieler holen können.
Das es könnten welche gehen.
Es geht um Abgänge, nicht um Zugänge. Also die feststehenden halt. Stand jetzt. Immer Stand jetzt. Ne? Hätten wir im Tor Marvin Schwebe, Klammer auf, der aber eine Ausstiegsklausel bei Abstieg hat, Klammer zu. Jonas Orbich, Jonas Nikisch und Matthias Köbbing. Finde ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, weil Orbich bei Fürth wirklich gut ist.
Ja. Also Orbich hat jetzt auch das Zeug für die erste Liga. Zweite Liga hat er jetzt letzte Saison in Regensburg in der Rückrunde und diese Saison in Fürth auf jeden Fall bewiesen, dass er die kann. Liga unabhängig, Orbich auf jeden Fall ein Backup. Und so wie ich Keller kenne, wird er das auch so sehen und Schwäbe zu Geld machen, egal welche Liga wir nächste Saison spielen.
Ja, darf sich bitte nur nicht verletzen. Ne? Also wenn Orbich ausfallen sollte und Schwebe dann weg ist. Jo,
Penke.
Der ist ja weg, der muss erstmal verlängert werden.
Und, also, ja, das kriegt Keller hin beim Schnitzel.
Würdet ihr es denn machen, den verlängern, den Penke, wenn Schwebe geht?
Nein.
Ich will gucken, also wenn Schwebe geht, ist Orbich die Eins, dann hast du Nikisch und Köbbing.
Also, ich glaube, du brauchst A per se 4 Torhüter für ein richtig gutes Bundesliga-Training. Das ist ja so. Das heißt, du wirst wahrscheinlich, ich glaube, du wirst noch jemanden verpflichten. Ach, kannst du ja.
Kannst du nur Pentke, ja. Kannst du Pentke verlängern, nein. Anders geht's nicht.
Ja, aber.
Oder halt einen aus der, ich weiß nicht, wenn der U19 oder in der
U21. Jetzt mal Hand aufs Herz. Bevor du einen Pentke verlängerst, kannst du doch auch noch einen Torhüter aus der Jugend hochziehen. Also, der Kürbis wird es weitermachen. Der hat sich mit der Rolle abgefunden. So, das heißt, du brauchst dann in Anführungszeichen nur eine Nummer 2. Da wirst du doch in der U21, der FC hat doch immer irgendwelche guten jungen Nachwuchstorhüter gehabt. Das wird doch möglich sein.
Hat jetzt schon, also ist jetzt nicht, also ich habe mir das berichten lassen von Leuten, die da waren. Das waren jetzt aber auch schon Spiele, wo du denkst so, ist okay, aber ist jetzt auch nicht die ganz große Offenbarung, ne?
Ja, und du hast ja dann überhaupt keinen, der da schon mal.
Und schon mal was du auch nicht vergessen darfst, ist, vielleicht macht es Sinn, auch mit Pentke zu verlängern, damit Nikisch halt vielleicht auch nochmal weiter U23 spielen kann, weil den, da ziehst du ja auch den Stecker, wenn du da jetzt den hochziehen würdest.
Ja, und ich weiß ja nicht, ob du wirklich mit einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen als Nummer 1 und Nummer 2 in eine Erst- oder Zweitligasaison gehen willst.
Also, Pentke wird ja jetzt hier auch nicht Unsummen verdienen, wo du denkst, so, wow, den kannst du dir nicht leisten.
Ich glaube sogar, es ist fast alternativlos, den nochmal zu verlängern.
Ich glaube es auch. Also, ich glaube ehrlicherweise auch, ja.
Ja, allein, dass er so ein bisschen so den alten Mentor halt für Orbig geben kann. Weil was wir auch bedenken müssen, falls wir schaffen, die Liga zu halten, wird Orbig in der ersten Liga auch Lehrgeld zahlen müssen. Siehst du ja in Freiburg bei dem Atobolo, der war ja der jahrgangsbeste Torwart, der U19, glaube ich, von Freiburg. Oder war der U21, weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall hat er ja auch schon Punkte gekostet, weil er halt eben. Die sagen halt, wir nehmen in Kauf, dass der jetzt uns Punkte kostet, weil die Entwicklung bei dem einfach so groß ist, dass wir dem das halt jetzt verzeihen. Und das wird auch mit Orbig nicht anders sein, dass der auch mal Fehler machen wird, die ein Schwäber halt nicht macht. Aber ja, in der ersten Liga wird er der Geld bezahlen. In der zweiten kriegst du, glaube ich, einen richtig guten Torwart, der dann ja auch schon ja, locker 50 Zweitligaspiele haben dürfte bis dahin wahrscheinlich. Also schon sogar fast erfahren ist für die zweite Liga. Das immerhin macht mir dann, was die erste Position angeht, keine Sorgen. Nur die Position dahinter ist dann halt so ein bisschen.
Aber gehen wir denn alle damit, dass Obig nächste Saison die Nummer 1 ist, weil Schwäbe so oder so gehen wird? Oder glaubt einer, Obig setzt sich als Nummer 2 auf die Bank und Schwäbe spielt noch ein Jahr Nummer 1?
Ich sehe kein Szenario, in dem Schwäbe bleibt.
Glaube ich auch nicht.
Ich nehme mich auch nicht. Okay, da sind wir uns einig. Saskia, Entschuldigung.
Nee, sehe ich genauso. Also tatsächlich.
Also ja, ich meine, der hat noch einen langen Vertrag bis 27, nicht? Aber ich glaube, wir brauchen allein die 7 Millionen, die der uns bringen würde.
Vielleicht hat aber auch Marvin Schwäbe ist ja jetzt 28. Das ist ja auch so das Alter, wo du nochmal vielleicht einen großen Vertrag bekommen könntest.
Ja. Und jetzt 29 nächsten Monat.
Und ich finde, also ich könnte es sogar verstehen. Ich kann es völlig verstehen und vielleicht wäre dieser Move auch der, also ich meine, der FC hat ja so einen Move schon mal gemacht, als wir damals auf, wie hieß der, Michael Rensing, den wir hatten? Dann sind wir abgestiegen und haben gesagt, nee, Rensing, du kriegst hier keinen Vertrag und dafür ziehen wir damals Timo Horn hoch.
Ja.
Und so ein bisschen Move hätte das ja auch. Ich kann mir Marvin Schwäbe nicht in der zweiten Liga vorstellen.
Ich höre dich schon mit dem Obig der Woche.
Ja, ja, aber nochmal. Nein, also, bei jungen Spielern machen wir das nicht. Das machen wir nur bei
alten Spielern. Nein, Obig plus 5 Jahre oder so.
Ja, ja. Wenn er den Weg des Timo Horns
geht. Ja, kann ja sein. Also, aber also das, was man von ihm ja auch sieht und ja auch aus Fürth hört, der macht ja anscheinend einen sehr, 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 sehr guten Job. Und ja. Ja, zweite Liga. Und ja, aber wie gesagt, das haben ja alle gesagt, als der ausgeliehen wurde, dass dieses Jahr ihm halt viel bringen soll. Und wird's okay finden. Also, wenn Marvin Schwäbe jetzt bleiben würde, dann hättest du ja das Problem, dass auch Jonas Urbig zurückkommt. Klar könntest du den dann nochmal für ein Jahr verleihen. Das würde ja rein theoretisch auch gehen, aber ich glaube, das würde halt nicht so arg viel Sinn machen.
Ja. Nee, also Schwäbe können wir abhaken. Jetzt haben wir uns sehr lange in dieser Position aufgehalten. Wir haben noch viele Positionen vor uns, deswegen drücke ich mal ein bisschen auf die Tube.
So kriegen wir dann wenigstens Zeit, weil über die Dosen brauchen wir nicht mehr reden.
Das ist richtig, das ist richtig. Wollen wir auch gar nicht. Deswegen machen wir das jetzt ja, dieses Segment. In der Innenverteidigung hätten wir dann Jeff Chabot, Klammer auf, hat auch eine Ablöse, eine Ausstiegsklausel bei Abstieg, Klammer zu. Timo Hübers, Luca Kilian, den zurückkehrenden Nicola Soldo, Elias Bakatukanda, Lead Paccarada und Max Finkgräfe. Der Vertrag von Dominik Heinz läuft aus.
Und der Vertrag von Carstensen wird wahrscheinlich, also wir haben ja da wohl eine Kaufoption bei Carstensen.
Ja, haben wir, genau.
Also Chabot wird, also wenn wir absteigen sollten, sehe ich Chabot auf jeden Fall weg. Ja. Und sagen wir es mal so, mein Herz würde brechen, aber ich sehe auch einen Hübi nicht in der zweiten Liga. Also so gern ich ihn hab, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch eher erste Liga spielen möchte. Und dann wird's zumindest in der Innenverteidigung schon schwierig, ne? Also müssen wir ganz, ganz ehrlich sein.
Also ja. Ich glaube, Chabot ist auch in der ersten Liga weg, ehrlich gesagt. Der hat sich, glaube ich, so interessant gemacht für viele Bundesligisten.
Naja, also er ist halt, muss man ganz ehrlich sagen, er ist ja Frankfurter Jung und die Frankfurter sind ja eigentlich auch schon ein bisschen heiß auf ihn. Und könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich. Aber wie gesagt, Chabot wird weg sein und Hübi, ja, schauen wir mal. Und
aber jetzt mal, also bei Chabot gebe ich euch recht. Bei welchem Bundesligisten würde Hübers einen Stammplatz haben?
Augsburg, Mainz. Ja. Bei Freiburg würde er wahrscheinlich
Augsburg
auch.
Augsburg im Leben nicht.
Doch, Holstein Kiel.
St. Pauli.
Nein, oh.
Ganz aber ehrlich. Das ist doch, also, sorry, aber, also, weiß
ich nicht. Doch, also ich glaube schon, es gibt diverse Kandidaten, wo er einen Stammplatz haben könnte. Der spielt halt einfach ruhig und solide seinen Schuh. Und du kannst ja auch mal in die Radkappenstadt gucken. Vielleicht wäre das einer, je nachdem, wer da Trainer wird, der da. Hasenhüttl sollte werden, habe ich jetzt gelesen, ne? Yes. Genau, Hasenhüttl ist es. Vielleicht ist das auch, ich meine, dass die haben da ja auch irgendwie, egal wen sie holen, immer ein Loch. Und vielleicht, also ich glaube, potenzielle Kandidaten gibt's genug. Er hat sich auch interessant gemacht in der ersten Liga. Und da werden manche Vereine gucken aufs Kollektiv und das ist ein totaler Kollektivspieler.
Glaube ich auch. Und selbst sowas wie Bochum wäre ja, wenn du absteigst, nochmal ein Upgrade, weil die erste Liga spielen werden. Also darf man auch nicht vergessen. Nur jetzt muss man sich vielleicht mal die Frage stellen, also Chabot zu Geld machen, ja, alleine weil der auch ein Jährchen jünger ist als Hübers und einen höheren Marktwert hat, dass du sagst, hier 9 Millionen für
ja, Jeff. Ja, aber wenn die eine Klausel haben, dann ist das ja keine Frage, ob du das...
Bei Abstieg, ne? Bei Abstieg.
Ja,
bei
genau.
Klassenerhalt, bei Klassenerhalt genau. Darfst du handeln. Vielleicht muss man aber an Timo Hübers sagen, es tut mir sehr leid, Timo, du bist Profi, du bleibst jetzt noch ein Jahr. Danach darfst du gehen. 2025... Wenn wir dann in der zweiten Liga oder in der ersten, wie auch immer, die Saison zu Ende gespielt haben, dann darfst du gehen. Aber du bleibst noch ein Jahr. Ist halt auch, vielleicht ist es eine Situation, in der wir gerade sind, auch kein Wunschkonzert. Und die Spieler, denen man zutraut, nicht komplett auf schwarz scharf dann zu machen, wenn man die halt den Wechsel verweigert, also die dann nicht den Stinkstiefel spielen, vielleicht muss man denen auch mal ein bisschen wehtun an der Stelle dann. Ja. Aber du kannst doch nicht mit Luca Kilian, Nicola Soldo und Elias Bakatukanda in die Saison gehen.
Also in zumal Soldo, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so verfolgt, aber der ist jetzt auch kein Stammspieler bei einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga, ne?
Ja, war es mal kurzzeitig und da haben sie halt aufgehört zu gewinnen in der Zeit.
Ich weiß jetzt nicht, wie es unter Funkel ist, ob er unter dem Funkel nochmal spielen kann, darf oder spielt. Aber ansonsten habe ich den jetzt nicht so in Erinnerung, dass er wirklich Stammspieler ist und Leistungsträger. Man muss halt auch immer sagen, das sind ja auch dann Leistungsträger. Dementsprechend, also ich persönlich finde auch, dass man den Leuten dann halt auch sagen muss, so, du hast hier einen Vertrag unterschrieben und du bleibst jetzt. Punkt.
Ja, also er war jetzt nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht. Das kann ich jetzt nicht, habe ich nicht rausgefunden. Da kann vielleicht der Chat mal kurz helfen. Ist Soldo verletzt, einfach nur aus dem Kader rausgeflogen bei Friedi Funkel. Ach, guck mal hier, Geisblock schreibt, Leihgabe des 1. FC Köln bei Kaiserslautern völlig außen vor. Tribünenplatz. FC will Kontakt zu Funkel suchen. Friedhelm, komm, Jung.
Mach und Friedhelm, steig ab mit denen in die dritte Liga.
Lass den mal spielen, bitte. Elvedi ist doch so ein scheiß Gladbacher, lass den mal spielen. No. Soldo und Dafunkel nie im Kader. Na geil. Also, ja. Auch nicht gerade gut für sein Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, du kannst doch nicht mit den genannten Spielern da in die Innenverteidigung gehen. Geht doch nicht.
Geht nicht, natürlich nicht.
Du musst halt sagen, sorry, Hübers, bleib.
Ja. Ja, die Frage ist halt, ob, also wenn die eine Klausel haben und jemand zieht die Klausel, dann.
Ja, Hübers hat die ja wohl nicht, sondern nur anscheinend Jeff. Deshalb, Jeff habe ich schon abgehakt, aber Hübi, glaube ich, ist frei verhandelbar. Und dann
ganz, ganz ehrlich, Jeff jetzt auch noch nach Frankfurt, das reicht mir langsam mit denen. Also die werden langsam echt, die holen sich alle unsere Schmuckstücke mit Chabot. Nee, bitte nicht.
Ob das, ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch noch andere Vereine auf dem Plan stehen bei Chabot.
So, Linksverteidiger machen wir uns keine Sorgen drum. Pacarada, Finkgräfe. Pacarada war mal der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Finkgräfe, Talent ohne Ende.
Da jetzt hätte ich aber nochmal eine Frage zum Spiel, ganz kurz zurück, weil ich es halt nicht gesehen habe. Wie hat sich das gemacht mit Finkgräfe links vorne und Pacarada dahinter? Hat das funktioniert oder war das eher ein Rohrkrepierer?
Das ist beim Einzelnen
also, sorry, schwer zu beurteilen. Ich finde Pacarada massiv überbewertet. Ist so. Allein dieser Freistoß, das ist Florian Kainz in schlecht.
Den gegen Gladbach oder welchen?
Nee, den jetzt auch gegen Leipzig. Gegen Leipzig.
Weiß ich gar nicht mehr.
25. Halbzeit, 77. Minute oder so.
Gegen Gladbach, der war wichtiger als man glaubt, weil der hat nämlich Ko Itakura ausgenockt, der dann nachher den Abwehrfehler gemacht hat gegen Damien Downs. Also das war lang geplanter Spielzug
von Pacarada. Genau, da haben wir so Pacarada geholt, dass der mit seinem scharfen Schüssen die Gegner abschießt.
Richtig, vor allem mit Ex-Gladbacher sind, genau. Oder aktuelle Gladbacher.
Ja, also wie gesagt, ich finde Finkgräfe auch defensiv deutlich stärker als Pacarada.
Ja, also Finkgräfe, da war ein bisschen viel Hype um die Person, glaube ich. Das hat ihm nicht gut getan. Ich fand es auch damals schon so ein bisschen kritisch, dass der FC den vor jedes Mikro geschickt hat. Da hätte man vielleicht den Spieler so ein bisschen mehr schützen müssen, weil der seit seinem Tor in Hoffenheim auch eher so auf ein Niveau vom ersten FC Köln zurückgefallen ist und nicht mehr so ganz der herausragende Spieler da hinten defensiv war und auch viele, viele Gegentore dann mit auf dem Kerbholz hat. Trotzdem die Linksverteidigerposition, ich glaube, über die müssen wir uns jetzt nicht weiter aufregen. Okay. In der zweiten Liga ist Pacarada.
Das war auch nur gerade eine Frage, weil es hochkam bei mir, weil ich es nicht gesehen habe. Aber lass uns einfach hier im Text weitermachen. Linker Verteidiger, rechter Verteidiger und so weiter.
Ja, Rechtsverteidiger. Benno Schmidt soll angeblich nicht verlängert werden. Vertrag läuft aus. Berichtete hier der Twitter-User, der immer die ganzen Infos hat? Facepalm?
Svordemon.
Nein. Ihr wisst, wen ich meine.
Ja. Der immer. Und ich hatte ja auch umgeschickt, es gibt ja Gerüchte, dass er zu Baumgart
geht.
Gute Reise, guten Weg.
Fände ich großartig.
Ja. Ja, gut, aber was machen wir dann? Müssen wir halt
die
Carsten sind verpflichten und dann kannst du Weschenbach hochziehen.
Richtig, ja. Ich glaube wirklich auch mit Weschenbach hochziehen, da hast du perspektivisch, also ich halte relativ viel von ihm und da hast du perspektivisch auch einen echt guten und Carsten sind, der kann es ja auch.
Also. Wobei Carsten sind auch sehr viele Gegentore verschuldet hat für uns, ne? Also locker 7 oder so.
Welcher Verteidiger nicht?
Ja, aber er ist immer das letzte Glied der Fehlerkette, habe ich so das Gefühl, ne? Andere machen die Fehler zumindest vorher.
Aber also gegen Leipzig hat Luca Kilian ist aber auch 4-mal in der Verlosung, ne?
Natürlich.
Also
deswegen würde ich auch nicht mit Kilian als Stamminnenverteidiger planen, aber naja. Ja, also ihr sagt Weschenbach, obwohl der jetzt in der U21 ja Zehner spielt und gar nicht rechts außen oder Rechtsverteidiger, soll man den als Backup einplanen. Und dann Carsten, was kostet der 3 Millionen oder so, ne?
Ich Marktwert, also du weißt ja nie, wie hoch die Summe wirklich ist.
Ja. Ist natürlich viel Geld für jemanden, der jetzt nicht so zu 1000% überzeugt.
Ja, aber
Leute, du hast doch keine
Option. Ja, I know.
Also,
bin mir dessen schon bewusst.
Also ich ganz ehrlich, aber Carstensen ist halt auch erst 23. Wenn der jetzt 29 wäre, dann würde ich sagen, sehe ich nicht. Aber
vielleicht tut dem ja auch zweiten Liga ganz gut, ein Jahr.
Ja, man muss aber auch dann mal gucken, dadurch, dass er halt noch so jung ist und eigentlich war er ja gedacht, so als Backup auf der rechten Seite, dass er sich dann jetzt auch langsam an die erste Liga auch mal gewöhnen muss. Wenn du gibst so Spielern wie Harry Kane Wochen oder Zeit, um anzukommen beim FC Bayern. Du gibst anderen Spielern Zeit. Da musst du so einem jungen Mann, der aus einer anderen Liga kommt, doch auch erstmal die Zeit geben, sich auf dieses Niveau hochzubringen. Und ich traue schon zu, dass da eine Leistungskurve nach oben geht. Und dafür sind dann auch die Trainer da, um die Spieler dann halt auch noch besser zu machen. Und das wird dann in der nächsten Saison auch kommen. Also ich meine, darf jetzt auch nicht vergessen, Schulz ist seit Winter oder seit der Rückrunde oder seit Ende der Winterpause erst da. Und der braucht dann jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um die Spieler dann wirklich auch langfristig besser zu machen.
Aber nochmal, wir wissen doch gar nicht, ob Schulz überhaupt bleibt beim Abstieg.
Da gehe ich mal ganz stark von aus.
Ja, weiß ich nicht.
Echt? Der hat keinen Vertrag für die zweite Liga?
Nein, der hat bis zum Sommer, unabhängig von egal welcher Liga, nur Vertrag. Also selbst wenn wir den Klassenerhalt schaffen. Okay. Vielleicht verlängert er ihn automatisch, wenn er schaffen sollte, das wissen wir jetzt nicht. Aber offiziell ist der für ein halbes Jahr bei uns angestellt.
Okay, das, ja.
Immerhin, also das ist ja die einzige Personalie, mit der wir quasi Einfluss nehmen können, da wir ja keine Spieler verpflichten können. Mit der Trainerpersonalie kann man nochmal irgendwie Impulse setzen. Könnte man.
Ja, aber das ist. Wenn wir mit dem Kader bei der Ausgangssituation die Klasse halten, ja, sollte man auch versuchen,
dann musst du dem Denkmal bauen. Das wird
ja dann noch passieren. Ja. Wenn wir die Klasse halten, wird Schulz nächstes Jahr unser Trainer
bleiben. Ja, natürlich. Safe. Dann als andere wäre absurd dann, genau. So, mal kurz weiter im Text hier. Defensives Mittelfeld. Dejan Ljubicic, der wahrscheinlich eher nicht zu halten sein wird. Erik Martel.
Nö. Oder? Das stimmt gar nicht. Vertrag läuft gar nicht aus.
Aber du musst ihn verkaufen, ansonsten wird er nächster Skiri werden.
Ja, und genau das trifft nämlich auf sehr viele Spieler zu. Da kommen wir jetzt drauf. Also, du hast im defensiven Mittelfeld Stand jetzt Dejan Ljubicic, dessen Vertrag 2025 im Sommer ausläuft. Erik Martel bis 26, gut. Jakob Christensen bis 26. Dennis Hussein Basic auch bis 25. Und Matthias Olesen, gut, auch bis 25, jo. Heißt aber eigentlich, du musst Ljubicic und Hussein Basic entweder verlängern oder jetzt verkaufen oder die gehen halt skiri-mäßig ablösefrei.
Aber ganz ehrlich, Hussein Basic sehe ich jetzt nicht, dass der irgendwo in der ersten Liga irgendwo anders unterkommt, wo er perspektivisch mehr Spielzeiten in der ersten Liga hat. Ljubicic nach seinem Techtelmechtel mit dem VfL Wolfsburg zu Saisonbeginn, beziehungsweise in der Sommertransferphase, da rechne ich eigentlich damit, dass der weg ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er Europameisterschaft spielt oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht nutzt er dann da auch noch die Bühne, wenn er nominiert wird, wenn er spielen darf, wenn Österreich überhaupt qualifiziert ist. Oh je, so sehr habe ich mich mit dem Turnier schon auseinandergesetzt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wer Deutschland besiegt, der muss doch qualifiziert sein.
Japan nimmt auch nicht an der EM teil.
Ja, gut. Ja, aus anderen Gründen vielleicht.
Ich recherchiere es gerade live.
Ja, sind dabei Fall, und spielen Fall, in der Gruppe mit Frankreich.
Yay. Ja, super. Auf jeden Fall, also Ljubicic, glaube ich, wird nicht zu halten sein. Ja, glaube ich, dass er weg ist. Den musst du auch verkaufen, um Geld zu bekommen. Hussein Basic sehe ich jetzt keinen Markt für, der anders aussehen wird als bei Martel. Und dementsprechend glaube ich auch schon, dass du Hussein Basic Liga unabhängig auch den Vertrag verlängern kannst. Dass er es auch von seiner Seite aus macht. Dafür ist der Sprung damals von der vierten in die erste Liga, das macht mit dem ja auch irgendwas.
Ich glaube auch, der weiß, dass er dem FC auch viel zu verdanken hat. Vielleicht ist das ja nochmal ihm dann so ein, zwei Jährchen Vertragslaufzeit wert.
Naja, er ist halt auch noch sehr jung und es ist halt auch schon was Geiles, vor so einem Publikum zu spielen. Ne? Also da ist ja egal, ob zu Hause 50.000 oder auswärts ein ausverkaufter Gästeblock, da ist ja immer was los. Ich glaube, ja. Das bietet dir ja auch nicht jeder Verein und das beeindruckt die jungen Spieler ja auch, ne? Also ich keine Ahnung, also in der vierten Liga bei der zweiten vom FC waren von Alemannia Aachen mehr Fans da, als die Dosen mitgebracht haben als Champions League Aspirant. Allein so Konstrukte.
Klar. Ja. Und du weißt ja auch, dass du quasi keine Konkurrenz um deinen Stammplatz hast, wenn Ljubicic weg ist. Martel ist dann auf der defensiven Sechs gesetzt. Und da musst du ja nur Jakob Christensen und Matthias Olesen irgendwie ausstechen. Kriegst du wahrscheinlich gerade noch hin. Dann hast du halt einen Stammplatz bei einem immerhin sehr etablierten Zweitligisten dann. Das ist auch was. Ist ja auch nicht nichts.
Ja, genau. Ja.
So, also ist trotzdem nicht gut, ne? Also da darf sich auch Erik Martel bitte nie verletzen dann in diesem Mittelfeld. Dann hast du noch Christensen und Olesen, wobei ich vielleicht hoffe, dass Olesen in der zweiten Liga auch nochmal etwas andere Qualitäten zeigen wird oder vielleicht Christensen nochmal irgendwie aufblüht oder so. Gut ist es alles nicht. Also,
ist Christensen verpflichtet oder ist der auch nur geliehen?
Nee, der gehört uns bis 26. Der gehört uns, der ist auch erst 22, die sind alle so jung, ne? Das ganze Mittelfeld ist dann im Durchschnitt 22 Jahre alt. Also das Defensive.
In Regensburg hat es auch funktioniert.
Ja. Ja, ich sage, wie gesagt, darf bitte nicht viel passieren. Der muss wie jetzt quasi ganze Saison durchspielen, der gute Herr Martel. Und darf da auch keine Formkrisen haben oder so. Aber es ja, scheint ja ein sehr verlässlicher Spieler zu sein, auf den man irgendwie immer bauen kann. Dem wird auf jeden Fall dieses jetzige Jahr richtig gut getan haben in seiner Entwicklung, dass der so viel gespielt hat und da der quasi der Chef im Mittelfeld ist, mangels Konkurrenz, wird ihn weitergebracht haben. So, wir gucken mal aufs offensive Mittelfeld. Da steht hier bei Transfermarkt genau ein Spieler, nämlich Florian Kainz. Mark Uth wird hier als Mittelstürmer gelistet, den kann man damit reinrechnen von mir aus. Beide haben Vertrag bis 2025. Mark Uth hat keinen für die zweite Liga, soweit man hört. Ich weiß nicht, ob der jemals nochmal spielen wird, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist auch egal, für welche Liga der Verträge hat. Also ich sehe ihn nicht mehr auf dem Platz.
Nee.
Ich lasse mich gerne eines anderen belehren und lasse mich gerne überraschen, aber ich sehe Mark Uth jetzt nicht mehr als Spieler beim 1. FC Köln, also als Profifußballer irgendwo in den ersten drei oder vielleicht sogar ersten vier Ligen. Also vielleicht irgendwo in der bunten Liga ein bisschen Freizeitkick, aber kein Profifußball mehr.
Ja, das heißt, du hast Kainz, der hat auch einen Vertrag bis 25, aber den, glaube ich, kriegt man noch relativ leicht verlängert, wahrscheinlich, wenn man das wollte.
Der bietet ja keine Argumente aktuell irgendwo anders ein Angebot zu bekommen. Richtig. Und dann auch wo Ablöse für bezahlt wird. Also
richtig.
Ist halt nur die Frage, macht er zweite Liga?
Ja, why not? Ne? Also kann natürlich zurück nach Österreich gehen und zur was weiß ich, Austria
auch
oder
zwei,
so.
Auch zweite Liga.
Ja, eben, genau. Ne? Also ich glaube, der hat ja auch seinen Lebensmittelpunkt in Köln gefunden. Die Kinder gehen hier zur Kita oder Schule oder keine Ahnung was. Also da wird er schon eher sich hier sehen wahrscheinlich. Man kann natürlich noch so ein bisschen Tim Lemperle als Zehner mit reinrechnen. Der kann die Position ja auch spielen.
Marvin Obutz.
Genau, Marvin Obutz wird ja auch als Rechtsaußen gerichtet. Haben aber alle immer nur Vertrag bis 25. Also auch die müsste man dann immer verlängern oder halt verlieren.
Ja. Ich glaube aber, die Spieler, die jetzt verliehen sind, mein Lemperle, der macht ja auch bei Kräuter Fürth einen guten Job. Marvin Obutz macht gerade eine grandiose Rückrunde bei Rot-Weiß Essen. Der ist jetzt in der Scorerliga auf Platz 2 hochgeschossen, der Joel überholt.
Ja.
Jetzt mit dem Sieg gegen Dortmund jetzt am Wochenende hat er 2 Tore gemacht, 2 vorbereitet, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also Riesenspiel. 3 Assists, okay, ein Riesenspiel gemacht. Und das ist jetzt in den letzten Wochen so. Also wahrscheinlich hat ihm das auch gut getan. Für die zweite Liga können wir vorstellen, dass es beim Obutz reicht. Für die erste Liga bin ich ja aber eher skeptisch.
Ja, ist 22, hat noch Entwicklungspotenzial.
Ja. Aber das sind ja die, und jetzt kommen wir wieder zu unserem sportlichen Direktor, die Maßnahmen, die man weitsichtig ergriffen hat, sollte das KAS das FIFA-Urteil bestätigen, hat man Maßnahmen ergriffen und Spieler, die man irgendwo anders jetzt parkt, damit die Spielpraxis bekommen, die einem dann in der Situation weiterhelfen.
Ja.
Vielen Dank, Herr Keller.
Genau, hat auch nichts damit zu tun, dass Baumgart die alle aussortiert hat und deswegen sie verliehen worden sind. Ja, ja.
Stimmt, da war ja was.
Was machen wir denn mit Luca Waldschmidt?
Kaufen.
Will der? Hat der Bock? Hat er sich überhaupt empfohlen?
Also ich glaube, das wäre, also wenn er es machen würde, sofort. Also für die zweite Liga auf jeden Fall. Ja. Also ganz klar.
Das glaube ich auch.
Wissen wir, wie hoch die Ablöse für den ist? Die Kaufoption? Nein,
auch nicht. Ist
bestimmt teuer, ne? Oder? Das ist doch bestimmt irgendwie so ein...
Aber mal im Ernst.
Köln Luca Waldschmidt, eine Ablösesumme von 4 Millionen Euro laut Transfermarkt.
Ja gut, das geht sogar noch für die Qualität.
Timmy 13 schreibt auch 3-4 Millionen. Aber hat Luca Waldschmidt denn irgendwelche Argumente geliefert, dass er dann zurück nach Wolfsburg geht?
Für die zweite Liga?
Jetzt für die erste Liga. Für die zweite Liga würde uns auf jeden Fall so oder so weiterhelfen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass da... der FC muss ihn verpflichten.
Aber mit welchen Stürmern möchtest du denn nächstes Jahr dann erste Liga spielen?
Nein, ich glaube, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich sage, aus FC-Sicht musst du Luca Waldschmidt, egal, Liga-unabhängig, musst du ihn verpflichten.
Klar.
Wir haben keine andere Alternative. Und habe dann die Frage in den Raum gestellt, hätte oder hat Luca Waldschmidt überhaupt Argumente für andere Vereine geliefert, dass die den dann irgendwie mit besseren Angeboten ködern könnten oder sowas? Das sehe ich nämlich nicht.
Ja. Das sehe ich auch nicht, nein.
Sehe ich auch nicht. Man hört nur aus seinem Lager, dass er sich zweite Liga halt nicht vorstellen könne.
Ja, aber die erste Liga kann er momentan halt nicht.
Ich kann sagen, aber wer will den denn verpflichten? Also ich sehe Luca Waldschmidt jetzt nicht bei einem Erstligisten, also wenn Bochum oder so drin bleiben sollte, okay, ne, könnte man irgendwie drüber nachdenken.
Selbst die nicht.
Aber,
ja, aber er kann doch den Albert Streit Move machen. Der gehört ja Wolfsburg und sagen, ja.
Jo, aber dann der ist 27. Dann damit beendest du doch deine Karriere.
Ja, sag Albert Streitmove, sag ich doch.
Ja, aber
er kann ja oft, gut, man kann es ja positiv ausdrücken, dass er sagt, ich traue mir den Konkurrenzkampf beim VfL Wolfsburg unter Ralf Hasenhüttl zu. Vielleicht will ja auch Jonas Wind woanders hin oder sowas. Also er muss ja nicht bei uns bleiben. Er kann ja immer zurück zu seinem Stamm fallen.
Ich würde mal sagen, ich glaube, man muss auch mal abwarten, wie er aus der Verletzungszeit jetzt zurückkommt. Also ich finde, er hat nicht viele Argumente bisher geliefert, dass Wolfsburg sich händeringend um ihn bewirbt, ihn nicht an uns zu verkaufen. Das soll was heißen bei den Wolfsburgern in dieser Saison.
Ja, natürlich muss man da auch abwarten. Vielleicht sagt ja auch Ralf Hasenhüttl, der ist großer Luca Waldschmidt-Fan.
Immer schon Luca Waldschmidt-Bettwäsche geschlafen.
Genau. Ich habe sein Trikot zu Hause vom SC Freiburg. Ja. Aus seinem HSV-Trikot. Ja, also da mache ich mir relativ wenig Sorgen um die 10er-Position. Wegen Obotz, wegen Lemperle, wegen Kainz. In der zweiten Liga, in der ersten
Saison. Ja, aber ganz ehrlich, du hast ja gerade gesagt, ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn der HSV aufsteigen sollte, dass das einer wäre mit Baumgart als Trainer und das wäre ein Verein.
Stimmt, der hat ja schon mal gerettet, hat ja schon mal in der Liga gehalten damals.
Ja, genau.
Mit seinem Siegtor. Ja, kann natürlich sein, dass er noch einen guten Namen da hat, einen guten Ruf und Baumgart den kennt. Ja, why not? Kohle haben die auch.
Nee, haben sie nicht, aber gehen
wir auf. Mehr als wir. Ja.
Als ob der HSV aufsteigt.
Das stimmt. Vor allem könnten wir da ja vielleicht ein Wörtchen mitzureden haben.
Waldschmidt schießt die ab in der Relegation. So schaut's aus.
Das wär's. Jawohl. So, rechts außen. Jan-Uwe und Linden Meiner, Vertrag bis 25. Jan-Uwe bis 26 in Vertrag. Ist okay, oder?
Ja.
Ja.
Linden verlängern, ich glaube, der geht auch mit in die zweite Liga. Der hat jetzt auch nicht so die ganz großen Bewerber an seiner Tür stehen.
Da kann er Torschutztraining machen in der zweiten
Liga. Ja, die kennt er ja auch schon aus Hannover.
Ja, und ich glaube, Jan-Uwe geht auch mit.
Jan-Uwe geht mit. Jan-Uwe wird auch Kapitän nächstes Jahr, egal was Keins macht.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Boah, ich hab ja echt immer Angst, dass Jan-Uwe mit seiner, also dass der aus dem Ausland abgeworben wird. Im Chat kommt gerade irgendwie was. Um RB 1948 Arsenal für 15 Mios.
Nee, wenn er in Freiburg spielen würde mit der genau gleichen Leistung, dann würden die ihn abkaufen. Oder wenn er irgendwie Janinho oder Jean Tillemont heißen würde. Tillemont. Dann. Aber Jan-Uwe Thielmann aus Köln, der kriegst eine Million für.
Oh.
Nee, der bleibt. Der Jan-Uwe bleibt. Der hat zu bleiben.
Können wir sein Trikot kaufen und in 15 Jahren dann mit dem Trikot zum Arsenal-Spiel in die Europa League fahren.
Richtig. So, links außen gibt's im Kader nicht, außer wir verlängern mit Alidou. Aber der hat ja zuletzt dann doch noch Argumente geliefert, dass wir ihn verlängern. Bei dem müssen wir echt so ein bisschen aufpassen, dass der nicht zu gut wird. Nicht, dass Frankfurt dann doch da diese Rückkaufoption zieht.
Aber die Frage habe ich schon ein paar Mal gestellt, aber mal Hand aufs Herz. Die Frankfurter, die spielen in einer anderen Dimension und kaufen auch in einer anderen Dimension ein. Ja. Der wird denen da auch nicht als Backup aushelfen.
Aber die können ja sagen, wir holen den zurück und verkaufen den für teureres Geld, als die FC-Abstiegsklausel ist.
Ich weiß kann mir gar aber, nicht, ob du, also du kannst maximal mit deiner Rückkaufklausel machen.
Genau. Also aber wir kaufen den, die kaufen den zurück und verkaufen ihn dann nach.
Ja, was weiß ich. Also die Kaufoption ist irgendwas zwischen 3 und 4 Millionen beim FC. Und die Rückkaufoption zwischen 5 und 6. Das heißt, du müsstest ja wissen, dass Alidou dir mindestens diese 2,5, also dass mindestens 7 Millionen für Alidu bekommen könntest.
Ja.
Damit sich das für die Frankfurter lohnt. Weil wenn du den für 6 kaufst, also zurückkaufst und für 6 Millionen verkaufst, hast du ja nicht einen Mikrocent daran irgendwas verdient. Du musst wahrscheinlich noch eine Beratergebühr zahlen oder was auch immer. Also, boah.
Ja. Er darf nicht zu gut werden.
Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, da ist auch hinter den Kulissen, redet man auch auf Augenhöhe miteinander und dass man da auch sagt, pass mal auf, hier macht mal bitte nicht davon Gebrauch, wir brauchen den und wir sind sowieso kein direkter Konkurrent für euch aktuell. Und ich glaube schon, dass solche Gespräche da auch geführt werden, weil das ist ja auch kein Geheimnis.
Also ich würde tippen, das ist jetzt reine Mutmaßung, dass das Ding mit der Rückkaufoption und Kaufoption auch nur eine mögliche Option ist, die man dann aber nicht zieht. Erinnert euch bitte an Jens Kastrop. Das ist ja nichts anderes als eine Ausbildungsentschädigung, den der Verein bekommen könnte. Und ich weiß nicht, kann es mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, dafür, ich glaube nicht, dass der 7 Millionen Euro der Eintracht einspielt.
Nee, glaube ich auch nicht. Einzige, was das sein kann, ist, dass er sagt, er hat keinen Bock auf zweite Liga. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
Das weiß ich aber auch nicht. Also so wie der jetzt in den letzten Jahren hin und her geschoben wurde und so komplett unangefochtener Stammspieler ist er bei uns ja jetzt auch nicht. Und bei einem Abstiegskandidaten der ersten Liga, ich weiß nicht, also ich tue mich dabei sowas immer schwer. Die Leute müssen doch auch ein bisschen Selbstreflexion an den Tag legen können und ein bisschen einschätzen können, wo die sich bewegen. Und oftmals ist es ja wirklich so, dass ein Jahr zweite Liga so einem Spieler, der ist ja auch noch jung, das hilft ihm ja mehr weiter, als in der ersten Liga irgendwo zu versauern.
Ja. Heißt, wir gehen mit 3 Flügelspielern in die nächste Saison. Thielmann, Meiner und Alidu und ja.
Ich sehe Keins ja auch als Flügel, Flügelspieler.
Ja gut, dann hast du ja keinen Zehner mehr.
Eher ein Außenspieler, ja, als ein zentraler
Stürmer. Ja, das stimmt. Also er wird jetzt hier bei Mittelstürmer gelistet, aber du hast recht, der kommt eher über die Außen. Ja. Und Lemperle kann das ja auch spielen, zur Not. So, Mittelstürmer. Selke hat keinen Vertrag für die zweite Liga, aber immerhin einen für die erste.
Sieht Lemperle sich auch nicht wohl in der zweiten Liga.
Ja, Lemperle kommt zurück. Tigges ist immer noch da bis 2026. Was gedacht hast. Dietz, Vertrag bis 25. Adamian, Vertrag bis 26. Downs, Vertrag bis 26. Klingt jetzt so ein bisschen paradox, aber in der zweiten Liga ist die Position, wo ich mir am relativ wenigsten Sorgen irgendwie mache.
Ja, gebe ich dir recht. Also, ja. Vielleicht ist das jetzt auch getrügt aus dem letzten Spiel. Ich finde, sage es Adamian, hat in den letzten Spielen wirklich sowas wie ansatzweise mich überzeugt. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt ein Sages Adamian-Trikot kaufen würde, aber ich finde, aktuell ist er da auf dieser Position Stand jetzt, bis Selke vielleicht mal ansatzweise über 90 Minuten spielen kann, gesetzter Stammspieler.
Ja, und selbst wenn Selke wieder fit ist, muss, glaube ich, eher Florian Kainz um seine Position bangen als Adamian.
Boah, ich weiß, sehe aber Adamian auch nicht auf dieser 10er hängenden Position.
Ich glaube sogar, dass der als hängende Spitze hinter einem richtig zentralen Stürmer besser ist als einziger Stürmer.
Ja, vielleicht kann das funktionieren, ja.
Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn so ein Selke als Stoßstürmer und Adamian dahinter, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Ich tue mich jetzt schwer, Tigges als Stoßstürmer zu bezeichnen, ja. eher als Stolperstürmer. Aber ich glaube, ich glaube auch in der ersten Reihe sehe ich Adamian auch nicht, aber man sieht ja jetzt auch so ein bisschen Selbstvertrauen sammeln und dass er ihr jetzt gerade auch wirklich den Schritt geht, den man sich schon vorher erhofft hat. Und dementsprechend, hängende Spitze, irgendwas zwischen Stoßstürmer und der 10 oder irgendwie so dazwischen im leeren Raum. Da könnte ich mir den schon gut vorstellen.
Ja. Kommen wir gleich drauf, wenn wir die Aufstellung machen für das Augsburg-Spiel. Trotzdem finde ich, egal ob du jetzt in der zweiten Liga bist, du musst alles tun, um den Vertrag mit Selke zu verlängern. Du musst ihn davon überzeugen, mit in die zweite Liga zu gehen, dass er so eine Art Bobby Glatzel von Köln wird, weil du brauchst einen, der so ein bisschen erfahren ist.
Wenn Selke mit in die zweite Liga gehen würde, würde ich das gut finden, aber
ich finde, du musst sie dafür auch finanziell strecken. Du musst den irgendwie
halten. Ich glaube, die Frage ist ja auch, also die Frage ist, glaube ich, da immer auch, Welche Option hat denn dieser Spieler überhaupt?
Das wollte ich auch gerade sagen. Also sind wir, glaube ich, ähnlich wie bei einigen Spielern, die wir hier schon hatten, ne? Aber welcher, also Bundesliga, okay, also, ne, er könnte ja auch ins Ausland gehen, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, also Selke hat sich jetzt die Saison auch noch nicht so bewiesen, plus seine Verletzungsanfälligkeit. Ja. Ich würde mit ihm aber auch, also ähnlich wie hier schon die Stimmen sind, ich würde mit Selke auch sofort in die zweite Liga gehen, weil ich glaube, wie gesagt, der macht seine Buden. Also gerade in der zweiten Liga macht er seine Dinger. Da hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Ist halt die Frage, was er will. Ne? Wenn er jetzt sagt, er macht dann irgendwie nochmal einen großen Vertrag irgendwo im Ausland, ja, dann geh, Diggi. Ganz, ganz ehrlich, dann geh. Alles cool. Aber bewiesen hat er sich nicht.
Nee. Das ist vielleicht so einer, wo vielleicht Katar irgendwie, zweite Liga Katar, genau, oder sowas kommen, genau, könnte. Genau. Die da mit den ganz dicken Scheinen wedeln. Trotzdem, für Selke Strecken, den irgendwie zum Nummer 1 Stürmer machen, alle anderen dann halt drumherum sich entwickeln lassen. Das ist so die Hoffnung, die ich hätte. Ja, und das war's. Mehr haben wir nicht. Also kann ich immer hoffen, dass ein Damien Downs da einen Sprung macht, dass vielleicht Tigges in der zweiten Liga ein bisschen besser zu Rande kommt als in der ersten Liga. Aber da wir keine anderen Spieler holen können und sich von unten jetzt ja auch nicht so irgendein Stürmer noch groß aufdrängt, Potocnik spielt übrigens wieder, also haben wir gar nicht erwähnt hier im Podcast, nochmal schön, dass deine Leidenszeit vorbei ist, Jaka Kuba, nochmal ganz kurze Grüße an dieser Stelle an dich, schön, dass du wieder spielen darfst, aber ja, ist jetzt auch noch keiner, wo du sagst, den schmeiß ich in die Liga rein und dann schießt er da 20 Tore. Das ist der Kader vom 1. FC Köln nächstes Jahr und außer den 3 Laien, die wir da kaufen könnten, wird sich da auch nicht viel dran ändern, das heißt, Ja, seht mal zu, wie ihr da irgendwie versuchen wollt, besser zu performen als Schalke.
Wird nicht einfach.
Ja.
Wird auf jeden Fall nicht einfach.
Deswegen sage ich ja, die Klasse irgendwie halten und dann im Winter nachlegen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um aus der Situation halbwegs ungeschadet rauszukommen, weil wenn wir jetzt nämlich absteigen und den Kader nicht gehalten bekommen, dann wirklich die 2-3 Leistungsträger, die wir haben, gehen, dann wird es richtig, richtig hart.
Ja, so ist das. Und ja, man wird auch ein paar Spielern, glaube ich, insofern wehtun müssen, dass man deren Wechsel halt nicht genehmigen kann. Das ist dann leider so. Da muss man auch sagen, Junge, deine Leistung, egal wer jetzt, irgendein Spieler, du hast letztes Jahr in der ersten Liga dafür gesorgt, dass wir absteigen. Jetzt löffel die Suppe aus.
Wenn du es ja kannst.
Ne, wenn wir die Verträge haben für die zweite Liga, dann kannst du es ja.
Was ist denn die Alternative? Also gucken wir uns den Hübers nochmal an. Wenn er geht, das sind die Alternative. Du kannst ja keinen adäquaten Ersatz holen. Also nicht, dass Herr Keller jemals adäquaten Ersatz geholt hat, wenn jemand gegangen ist. Aber jetzt darfst du es halt schlichtweg einfach nicht.
Ja. Ja, ich meine, keiner von uns ist ja auch so nah an der Mannschaft, dass wir, vielleicht gibt's ja auch wieder irgendwelche Treffen in irgendwelchen Saunen und es gibt wieder einen Saunaschwur, was auch immer, ne? Ich meine,
ja, trotzdem, selbst wenn jetzt Erik Martel das Angebot seiner Karriere kriegt von West Ham, was weiß ich, muss er leider sagen, sorry, Erik.
Für West Ham ist er zu brav.
Ach, weiß ich nicht, das ist ja schon so ein Auerochse, ne? Und der tritt ja auch ganz gerne zu, wie hier der eine Gladbacher rausfinden durfte. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Selbst wenn er irgendein tolles Angebot bekommt von irgendeinem spannenden Verein, musst du leider sagen, ist nicht, Erik, tut mir leid, ist nicht. Nächstes Jahr. Ja. Gedulde dich noch ein Jahr. Geh durch das Stahlbad zweite Liga und dann darfst du nach wo immerhin auch wechseln.
Wird auf jeden Fall spannend werden. Das wird eine Transferphase, wo wir wahrscheinlich zittern und bangen müssen.
Also auf der Abgabenseite zittern und bangen und auf der Zukaufsseite zurücklehnen und gucken.
Ja, jetzt leider schätze ich aber Keller auch so ein, dass der zu lieb ist, um den Spielern zu sagen, nee, du bleibst.
Nein, ist der nicht.
Das glaube ich nicht.
Ich schätze den so ein, dass der so ein guter Mensch, also jetzt gut Mensch klingt so negativ besetzt oder so politisch aufgeladen, das meine ich gar nicht, dass der so jemand ist, der sagt, ja, wir wollen ihm keine Steine in den Weg legen und das Geld brauchen wir ja auch. Der muss ja immer
Keller, ist, Keller ist totaler Kapitalist, also bei dem zählen nur die Euros dahinter.
Ja und, gut, aber dann muss er verkaufen, wenn das so
ist. Ja, das ist die viel größere Gefahr, die ich sehe. Also wenn der Preis nicht stimmt, dann wird Keller nicht verkaufen. Aber wenn der Preis stimmt, dann wird Keller auch verkaufen. Und der Spieler ist der Sekundär. Der ist der Kapitalist. Und dem geht es da lediglich um die Kohle für sich und für den Verein. Also Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge Keller zuerst denkt. Rede ich heute eigentlich sehr negativ über Keller? Weiß ich gar nicht.
Ein bisschen.
Ich glaube, das Problem ist halt, dass du, ich meine, der Timi 13 hat es ja gerade in die Gruppe ist das schon geschrieben, in den Chat geschrieben, kann man aus Sicht des Vereins auch ein Angebot für Martel von 15 bis 20 Millionen Euro ablehnen. Ja.
Ja, musst du, weil du keine Option hast. Genau, du kannst nicht mit Olesen, Christensen und dann halt Hussein Basic da reingehen.
So. Funktioniert nicht, nein. Nee. Brauchst
Ankerpunkte. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück, dass Ljubicic genau wie Skiri keine Angebote kriegt. Vielleicht, dass er dann halt sagt, okay, dann muss ich mir hier durchbeißen irgendwie.
Ich weiß auch nicht, ob Ljubicic in der Saison, also ich sag mal, den letztes Jahr, also im Sommer, dass da Vereine gekommen sind, war für mich auch erwartbar. In der Saison hat Ljubicic doch jetzt auch noch nicht bewiesen, dass da ultra, ultra, ultra viel mehr geht. Also weiß ich nicht, ob das Angebot von Wolfsburg noch Bestand hat. Sehe ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig.
Nö, vor allen Dingen also auch warum. Die haben ja nur andere finanzielle Mittel, um sich da auch ein bisschen formstärkere Spieler zu holen. Ja, vielleicht ist das ja mal so eine Hoffnung, dass sie dann doch irgendwie notgedrungen bleiben muss.
Bin gespannt. Also das wird auf jeden Fall interessant werden, weil das kann ja auch sein, dass irgendein Spieler sagt, ne, ich geh halt.
Ja, übrigens, ich habe gerade noch eine Statistik gesehen, die ich nochmal Erik kurz nachreichen möchte. Paccaradas Zweikampfquote liegt bei 44%. Das ist leider nicht so gut.
Immerhin 2% mehr als der Durchschnitt beim FC an dem Spieltag, ne?
Ja, wobei Finkrewe hat als Offensiver eine 57%ige Quote. Also das Duell ist relativ entschieden, würde ich mal sagen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Finkrewe offensiv auch nicht so stark wie auf der Verteidigerseite.
Ja. Ja, was halt schade ist, ist, dass Paccarada ja theoretisch der vielleicht mit einer der besten Flankengeber im Kader wäre, aber halt kein Abnehmer für die Flanken da ist. Also vielleicht profitiert ja so ein Paccarada auch davon, wenn dann Selke wieder vorne drin steht. Aber das bringt mich jetzt zum Segment gegen Augsburg, wo wir mal die Aufstellung machen können.
Oh, da freue ich mich. Aber dann ist da noch so lang hin.
Ja, ist noch 2 Wochen, genau.
Ja.
Ja, Augsburg ist, glaube ich, wie sagt man, in der Torup-Tabelle Platz 6 oder 7 in dieser, wahrscheinlich mit dem Sieg jetzt gegen Wolfsburg sogar noch höher in der Tabelle, seit Jes Torup da übernommen hat. Das heißt, die sind extrem formstark und ich gucke gerade nach, die haben von den letzten 4 Spielen haben sie alle gewonnen, die letzten 4 Spiele. 4 Siege in Serie. Wann gab es das zuletzt beim 1. FC Köln? 4 Siege in Serie. Hier, wie hieß der blonde
Spieler? Und Markus Gisdol.
Ja, Gisdol, genau. Gisdol, wahrscheinlich. Also selbst da waren die Unentschieden drin. Und wer kaut denn da Erdnüsse in mein Mikrofon rein? Newton, danke. So, also die sind leider extrem formstark. Und zu Hause sogar, glaube ich, noch ein bisschen formstärker. Ja, und da fahren wir jetzt hin, nach Augsburg. Und Klein müssen Enfield. Die Mannschaft aufstellen. Ja, genau, nach Klein-Enfield. Und müssen mal die Mannschaft aufstellen von uns. Tor ist, glaube ich, ohne weitere Diskussion. Schwebe. Rechts.
Wenn das Kind schon da ist.
Ja, in 2 Wochen, ne? Also, wenn die jetzt schon
in zwei Wochen könnte ich mir schon vorstellen.
Wenn die Dame jetzt schon kurz vor dem Bindungstermin war, dann ist davon auszugehen.
Auch da. Ja, von ausgehen ist auch schwierig. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber davon ausgehen, das entscheiden dann immer noch die Kinder in der Regel selber oder manchmal auch die Eltern oder die Ärzte.
Ja, aber das Frau ist Schwäbe, ja eben. Sie wissen, Sie müssen hier das Rathaus jeden Tag jetzt einmal rauf und runter laufen. Wir brauchen Ihren Mann. Sie müssen auch Opfer bringen.
Sie einmal haben jetzt zwei Wochen Zeit. Wochen Zeit, da alles einzuleiten.
Ja.
Das ist aber auch in Schwebe. Ich glaube, Schwebe sind sehr pünktliche Menschen, die kommen bestimmt.
Pünktlich und zuverlässig.
So, Rechtsverteidiger. Carstensen oder doch lieber Freund Benno?
Nee, Carstensen.
Ja.
Ich möchte Benno Schmitz bitte nicht mehr sehen. Bitte.
Da hat auch niemand diskutiert, ihn zu verlängern, jetzt gerade bei unserem anderen Segment, ne? Tatsächlich. Es war so, es war irgendwie so klar, dass der halt einfach
nicht mehr. Du musst ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ein Spieler, wie alt ist Benno Schmitz? 29 oder was, ne?
Ja, in dem Dreh.
Also der wird ja keinen Einjahresvertrag unterschreiben. Und da musst du dir dann als Verein die Frage stellen, setzt du auf den 23 Jahre alten Spieler, der jetzt auch nicht ultra viel schlechter ist? Also das sind ja Nuancen. Ja. Wenn du Schmitz, genau, ist 29, auch der hat einen Tag vor mir Geburtstagssachen gibt's. Der wird also dieses Jahr 30 oder setzt du halt auf den jüngeren Spieler plus den dann eigenen jungen Backup? Und da bin ich hundertprozentig bei Carstensen plus dann in dem Fall vielleicht als Backup Weschenbach.
Ja, und zur Not kann ja sogar Kilian da draußen spielen. Wollen wir zwar nicht sehen, aber er könnte es. So, Innenverteidigung wird ja Hübers.
Finkgräfe rechts und Paccarada links.
Oh, boah.
Wisst ihr, wie man das nennt?
Daniel Baumgartsche Rochade.
Das nennt man invers.
Daniel!
Liebe Grüße. Ich glaube, der ist im Chat, der Daniel. Liebe Grüße.
Wahrscheinlich so. Am Gähnen schon, weil er immer müde ist.
Ja, das kann gut sein. Ist ja auch schon nach seiner Bettzeit jetzt. Damit unsere Bettzeit nicht länger rausgezogen wird, machen wir ein bisschen Gas jetzt. Also, Hübers kommt zurück, wird den Platz von Kilian wieder bekommen, behaupte ich mal. Chabot ist gesetzt und links ist Finkgräfe die Nummer 1 Option, oder?
Ja.
Ja. Ja, defensive Mittelfeld. Martel gesetzt. Dann Jovicic oder Hussein Basic?
Also, weiß ich, also wäre so ein bisschen für mich das Thema, ob man Kainz noch mal eine Ruhepause gibt. Sonst würde ich Ljubicic und Martel auf die 6 und gegebenenfalls Hussein Basic irgendwie davor.
Ich meine, eine ganz andere Frage, bevor wir über Kainz und Ljubicic sprechen. Sind die beiden für die Nationalmannschaft nominiert?
Nein.
Beide nicht?
Beide nicht. Recht nicht.
Okay, gut.
Ich glaube, Augsburg ist ja so ein extrem giftige, körperlich starke Mannschaft im Mittelfeld, die ja da mit ganz vielen Zweikämpfen und so Nickeligkeiten versuchen, den Spielfluss zu zerbrechen. Ich glaube, da ist Ljubicic doch noch ein Stück weiter als Hussein Basic körperlich, dass man da ein bisschen mehr entgegensetzen kann. Deswegen, wenn er halbwegs gesund jetzt wird über die Länderspielpause und wieder so im Training sich nicht komplett negativ präsentiert, würde ich da eher Dejo den Vorzug geben. Und dann würde ich, glaube ich, sogar Kainz auf der Bank sehen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja.
Würde aber, glaube ich, Adamian auf die 10 stellen und Selke dann hoffen, dass der wieder fit ist für die Startelf.
Könnte passieren nach 2 Wochen.
Also Adamian kannst du jetzt nicht rausnehmen, glaube ich, jetzt rechtlich nach dem Tor. Ist auch der Einzige, der es eigentlich auch, ja, und Schwäbe natürlich wieder verdient hat, wieder von Anfang an zu spielen. Klingt in sich geschlossen, so die Aufstellung.
Ja, gut, jetzt kann man sich überlegen, ob man Kainz nach links zieht, dass er da wieder flanken kann auf Selke. Ich glaube, Alidu ist ja rechts eher gesetzt, würde ich mal behaupten. Ja. Meiner wird zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ist Jan-Uwe da noch gesperrt oder ist er dann wieder
frei? Nein, ist wieder da.
Na ja, dann muss eigentlich Jan-Uwe spielen, ne?
Nur wenn man, der hat doch glattrot bekommen, oder? Ah ja, stimmt, Bauern und
2 Spiele.
Ja, okay.
Ja, aber kann man nicht Alidu gegebenenfalls über links sogar und dann Jan-Uwe über rechts?
Ja.
Kannst du, er ist ja auch auf der linken Seite eigentlich auch mehr zu Hause als auf der rechten Seite.
Ja, das
also, rechts ist ja invers.
Das ist ja auch wurscht. Also das können sie ja im Spiel machen, wie sie wollen, wenn er links und wenn er rechts spielt.
Ja.
Das ist mir wurscht. Mir geht es nur darum, ob Kainz halt spielen sollte auf dem Flügel oder ob man dann doch eher für die Schnelligkeit sich entscheidet.
Ja, ich würde Kainz jetzt nochmal eine Auszeit geben, ganz ehrlich. Ja. Also wirklich, ja, es ist...
Also wenn du dich zwischen Alidu und Kainz entscheiden musst, bin ich bei Alidu.
Ja.
Ja, und auch bei Jan-Uwe gegen Kainz bin ich auch für Jan-Uwe.
Ja.
Das einzig Positive an dieser Rotsperre für Jan-Uwe ist ja, dass er jetzt so eine kleine Verschnaufpause hatte, nachdem er davor wirklich echt quasi immer durchspielen musste und immer alles gegeben hat, immer alles ausgepowert hat. Vielleicht ist es sogar auf die gesamte Saison gesehen dann doch noch ganz gut, dass ich jetzt mal so ein bisschen ausruhen konnte.
Vor allem dadurch hatte ja auch Adamian, oder warst du ja gezwungen, Adamian zu bringen. Und ich finde, Adamian hat das in den letzten Spielen gut gemacht.
Ja.
Also manchmal sind das ja so kleine Effekte, die dann dazu führen, dass es eben so kommt, wie es kommt.
Ja. Sollte Selke noch nicht startelf-fit sein, dann könnte man halt überlegen, Adamian wieder im Sturm zu lassen und dann Kainz auf der 10 lassen oder... Ja. Irgendwas anderes. Hussein Basic oder so.
Aber ja, du hast da nicht viele Möglichkeiten.
Nee.
Also bin ich tatsächlich schon fast eher bei Kainz als bei Husin. Ja, du könntest natürlich auch so ein Ding machen, dass du Husin Basic oder Ljubicic auf die 10 packst, aber auch die haben da jetzt nicht ultra geglänzt, ne?
Nee. Einziger Vorteil wäre, dass du da dann einen Spieler hast, der eher in diese defensive Dreierreihe im Mittelfeld zurückfallen kann, als Kainz das tut. Das vielleicht so ein bisschen besser macht. Ja. Aber du musst
und
ja auch
vielleicht, und ich finde, ich weiß nicht, ob das berechtigt ist. Ich finde, Kainz geht auch immer so ein bisschen Körperlichkeit ab.
Ja, tut's auch. Tut's auch.
Deswegen, ja. Ach,
schwierig, schwierig alles. Ja.
Welcome to zweite Liga, 1. FC Köln.
Sagt wer?
Ich.
Ach so, gut. Ja, ich guck mir gerade die Bank halt an, ne?
Da aber sitzt dann, wenn ja, aber im Vergleich zu diesem Spiel hast du
ja
doch überhaupt mal, also überhaupt ja, adäquate Spieler sitzen.
Ich guck mir gerade die Bank von Leipzig an, meinte ich, vom Leipzig-Spiel, also von dem Spiel gegen Leipzig.
Oh, das war ja.
Ja, das ist schon hart, ne?
Das war ja, ich sag mal, wirklich bis auf Downs und Selke, ja, Tigges und Christensen, den kann ich halt noch nicht wirklich greifen, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten war da nichts, wo du sagst, wow, das sieht aber cool aus.
Ja. Es wäre übrigens toll, wenn der irgendwie das schaffen würde, sich mal an die erste Elf ranzurobben, der Christensen, weil der ja vom Profil her der einzige Mittelfeldspieler von uns ist, also defensive Mittelfeldspieler, der auch mal einen öffnenden Pass spielen kann.
Wäre schon wichtig. Vielleicht wäre ja auch Christensen so ein verkappter Zehner.
Ja, aber der ist ja scheinbar weit weg von Gut und Böse, was Startelf angeht. Der muss ja auch jede Minute irgendwie sich quasi bewerben.
Ja, schwierig.
Ja. I don't know. Ich glaube auch eher ein Spieler, der viel Raum vor sich braucht, also mehr als er als 10 hätte.
Aber meine ganz andere Frage bei dem kommenden Gegner, bei diesem Treterpack, ist es da überhaupt ratsam, mit so einem verletzungsanfälligen Jan-Uwe Thielmann zu spielen? Oder soll man den dann eher lieber mal von der Bank bringen, bevor man da nochmal ein Risiko eingeht, dass er kaputt getreten wird von den Fuggerstädtern?
Ich fürchte, den Luxus haben wir gar nicht. Also ich fürchte, wenn Jan-Uwe, der ist fit, der ist ausgeruht, der brennt auf seinen Einsatz. Ja. Ich glaube, den musst du von der Leine lassen und hoffen, dass Ruben Vargas keine Ruben Vargas Sachen macht.
Hoffen, dass er schneller ist, als die Grätschen können.
Ja, genau. Ja,
ja, aber da bin ich aber auch. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ah ja, das ist ein guter. Also ich meine, nee, das kannst du dir nicht erlauben. Also nicht in unserer jetzigen Situation.
Ja, das ist es. Übrigens, auch da muss man erwähnen, wir haben ja gerade über Wintertransfers gesprochen. Auch für diese Torup-Tabelle war natürlich Christian Jakic ein Schlüsseltransfer im Winter, ne? Also auch ein Wintertransfer, der voll eingeschlagen hat bei Augsburg.
Ja, aber ich finde, aber auch da finde ich, dass Augsburg und aber auch Mainz auch einfach einen besseren Kader haben als wir.
Klar.
In Summe.
Aber trotzdem haben wir vernünftige Sachen am Transfermarkt gemacht. Das kann man ja ruhig anerkennend erwähnen.
Die Augsburger haben im Sommer auch schon gute Sachen gemacht. Ja, das muss man leider Gottes auch anerkennen.
Klar, wir hätten auch mal die Chance gehabt, einen Demirovic zu holen, als der Marktwert nicht so hoch war. Aber gut. Natürlich haben die auch ein bisschen Schwein gehabt, dass halt Wolfsburg diese, würde ich hanebüchend schlechte rote Karte da bekommen hat von dem Schiri.
Das war ja ein Witz. Das war lächerlich. Da müssen wir mal bitte drüber sprechen, wie unfassbar schlecht diese Schiedsrichter in Deutschland sind. Du hast jeden Spieltag nicht eine, sondern x Szenen, die trotz VAR so kontrovers sind, dass du denkst, so wie dieses Foul an war das an Müller im Bayern-Spiel jetzt?
Ja, Thomas Müller, ja.
Dann macht Harry Kane ja doch das noch rein und dann wird aber abgepfiffen und dann denkst du dir so, was machen die?
Ja, habt ihr diesen Elfmeter gesehen, der Mainz auf die Siegerstraße
gebracht hat? Das ist ja auch lächerlich gewesen.
Wenn du bedenkst, was wir nicht bekommen haben, hier der Zetterer an Juka Kilian zum Beispiel. Und da war ja noch irgendein Foul, was wir nicht bekommen haben.
Gegen die Pillen, das war ja doch auch so eine Aktion, ne?
Stimmt. Wo die nur in den Mann gehen, der Gegner, gegen uns. Und da gibt's nichts, da wird nicht mal nachgeguckt draußen. Und dann kriegt Mainz so ein, der wird nicht mal berührt, der Typ, der Mainz
hat. Ja, war. Doch, der wird schon getroffen, weiß
ich.
Aber.
Ich habe mich gerade aufgeregt, deswegen mache ich
jetzt. Ja, aber Fußball ist halt auch ein Kontaktsport, ne? Und dann muss man dann auch mal sowas im Mittelfeld wäre das nie gepfiffen worden. Aber hier wird es dann jetzt gepfiffen und gibt einen Elfmeter. Das ist Wahnsinn.
Ja, also ich finde, der war ein Witz, dieser Elfmeter.
Da verstehe ich aber nicht. Ich meine, da saß Felix Prüsch, ich habe gerade nachgeguckt, da saß Felix Prüsch als VAR im Keller. Der hätte das doch. Also der hat doch auch Erfahrung. Der kann sowas doch auch dann auch direkt sagen. Also sorry, das ist Wahnsinn.
Ja, also Brüch war in Wolfsburg, ne, der Videoschiedsrichter. Hier war's.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Hier war's Patrick Hanselbauer, habe ich ja noch nie gehört, den Namen. Okay.
Nee, also mit Patrick kriege ich zuerst immer andere Vibes.
Ja, ja. Aber das ist natürlich halt krasser Eingriff für den Wettbewerb, wenn wir zwei Elfmeter plus dieses Handspiel gegen Wolfsburg nicht kriegen und Mainz kriegt so einen, wirklich nur so einen Streifer an dem Lee. Das war wirklich nur ein Streifer von Bernardo. Und die kriegen dafür halt einen Elfmeter, der sich auch nicht angeguckt wird draußen am Videobildschirm. Und wegen ja, so einer Kacke
wird
eine Saison entschieden. Ich verstehe auch Schiedsrichter nicht. Wenn du merkst, da ist viel Aufregung, dann geh doch einfach raus, damit die Gemüter sich beruhigen. Dann hast du eine Minute länger Zeit, mehr runterzukommen, durchzuatmen, dir den Kram mal anzugucken. Warum nicht mal eben kurz rausrennen?
Kann ich dir nicht beantworten.
Ja. Jetzt schreibt der Matt Brötchen bei Dortmund, war auch irgendeine Fehlentscheidung, habe ich dann nicht gesehen, das Spiel, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, ist halt krass, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob Mainz dieses Spiel wirklich zieht, wenn die nicht durch den Elfmeter dann halt in Führung gehen würden. Keine Ahnung. Die waren auch wohl besser anscheinend als Bochum, was ich so gehört habe. Ich habe es auch nicht gesehen.
Ja, ja, klar, bessere Mannschaft.
Ja.
Die Bochumer, ich meine, das blendet halt auch noch, weil die Bayern besiegt haben. Aber die sind jetzt auch 4 Spiele, glaube ich, ohne Punkt. Und also die Bochumer, die sehe ich jetzt, auch wenn die jetzt viele Gegner auf Augenhöhe haben, die sehe ich auch noch nicht ganz weit weg. Und wenn die Kurve so nach unten geht, lass uns jetzt mal gegen Augsburg gewinnen und dann kommt das direkte Duell gegen Bochum. Da wird es dann kann es für die dann aber auch nochmal eng werden. Also ich sehe die noch nicht weg. Dafür sind noch genügend Spiele und dafür haben wir vor allen Dingen vom Programm her noch genügend Spiele gegen Gegner, die wir halt besiegen müssen können sollten.
Bochum hat den Bayernfluch. Aber wir wissen, glaube ich, alle, gegen welchen Gegner die diesen Bayernfluch brechen werden oder an welchem Spieltag. Aber
ja, gegen Mainz. An den Feier jetzt.
Da reden wir dann in Folge 249 drüber, über dieses Spiel. Was tippt ihr denn für Augsburg?
Ich bleib dabei. Gute Serie. Die letzten Spiele haben wir da immer gut abgeschnitten. Und wir werden auch mit was Zählbarem nach Hause fahren. Und da ein Punkt nicht reicht, werden wir das Ding 3-1 gewinnen. Der doppelte Adamian und Tigges.
Ich sag 1-1.
Ich auch. Geh ich mit.
Ich sag, wir gewinnen 3-1.
Schön wär's. Wir tun es ja leider immer sehr schwer, diese knappen Spiele dann doch mal zu unseren Gunsten zu entscheiden. Ja, aber vielleicht fängt man damit jetzt mal an. Geht ja ins Trainingslager jetzt über die Länderspielpause. Na, da macht ja Schulle nochmal so einen Geist von Malente-Ding quasi. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht setzt das
nochmal
so
ein paar Kräfte.
Ich glaube nach Mallorca, ne, oder?
Irgendwo nach Spanien. Aber ja. Ich glaube Alicante, also so. Festland.
Auf jeden Fall irgendwo ein schönes Wetter.
Hoffentlich streiken die Flieger nicht auf dem Rückweg. Ne?
Leider konnte der erste FC Köln sein Spiel in Augsburg nicht antreten, weil die Lufthansa gestreikt hat.
Da muss ein bekannter Podcaster eingreifen. Ich guck mir jetzt das Hotel an. La Finca Resort in Algorfa. Schaue ich mir jetzt an, wo die residieren. Ruf da gleich erstmal an.
Der RW schreibt auch, die sind in Alicante und spielen ein Testspiel gegen Breitbalik aus Island.
Aha, okay.
Ich hoffe, das ist keine Trollerei und es ist irgendein Schimpfwort oder so, Breitbalik. Gibt es hier jemanden, der Rhein heißt?
Ja.
Ja.
Entscheid.
Ja. Ich glaube, das war's für heute, oder?
Ja.
Habt ihr noch mal ganz vom Tellerrand, hat ein bisschen auch was mit dem FC zu tun. Ich sehe Potenzial, dass unsere Geldstrafe, die wir gegen die Bauer bekommen haben, getoppt wird aus Hannover. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn, was die da für ein Silvesterfeuerwerk abgefeuert haben gegen Kaiserslautern. Krass.
Leider nicht gesehen.
Guck mal, findest du.
Ja.
Wahnsinn. Da ging es mal richtig ab. Das war echt nur wunderbares Goldregenfeuerwerk, was die da abgefeuert haben. Großartig.
Es war schon sehr schön. Ob es mehr war als bei uns, weiß ich nicht. Aber das war schon.
Ja. Die bewerten ja jede Rakete, die geschossen wird.
Ja, genau.
Und Also insofern, also erstmal Respekt für den, der das da auseinanderklamüsern darf, wie viele Raketen da hochgegangen sind.
Jedes Mal so ein Standbild machen.
Das ist geil.
Standbild.
Super. Dürfen demnächst die Schiedsrichter machen, die keine die meisten Fehler gemacht haben oder irgendwie sowas.
Naja, Onkel Marty Zeit hat schon.
Gut. Die bösen Ultras.
Naja, natürlich. Gut, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich habe irgendwie gerade nicht die Reserven, über Alfred Draxler zu reden. Das
Was hat Alfred jetzt, Draxler denn gesagt?
Ja, jetzt muss ich doch darüber reden. Ne? der war im Doppelpass, was schon schlimm genug ist. Also die Kombi Draxler und Doppelpass, da weiß man schon, was einen erwartet. Es ging darum, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber es ist wohl so gewesen, dass bei unserem Spiel große Teile der Fanszene skandiert hätten, wir hassen Ostdeutschland.
Wie gesagt,
ich hab das nicht gehört.
Gott.
Ich habe es weder gehört, noch habe ich das irgendwie nicht gehört. Also ich kann das jetzt weder bestätigen noch ablehnen. Daniel ist ja nicht da, der im Stadion gewesen wäre, um das zu bestätigen oder auch nicht. Und das hat natürlich wieder Alfred Draxler auf die Palme gebracht, weil es ist ja quasi Rassismus sozusagen. Und er hat dann gefordert, dass die Kurve da eine Selbstreinigung haben müsste und dass solche Leute dann irgendwie ausgeliefert werden müssten. Und
ja, ausgeliefert. Ja, so Alfred Draxler.
Ja, ne? Also so eine Law-and-Order-Mentalität. Zumindest bestätigt Matt Brötchen gerade, dass es kam. Er war in S1 und es kam aus S3 und S4. Ja, klar, natürlich ist es eine Pauschale. Es ist zu pauschal in der Aussage, klar. Wir wissen aber auch alle, dass Fangesänge sich jetzt nicht um Differenzierung bemühen, sondern halt um Provokation. Und das hat Draxler voll drauf reingefallen in dem Moment dann. Und hat halt diese Law-and-Order-Mentalität gefordert, dass er wieder gesagt hat, ja, da musst du auch mal mit Video, da musst du doch mal die Täter überführen und bla und blub.
Ja, aber es kam ja auch schon gestern nach dem Spiel, hat hier, wie heißt der Bullentrainer?
Rose.
Hacke Rose. Hat sich dazu auch irgendwie geäußert und ja, es ist, ja. Meine ich Güte, muss, also aber man kann sich auch über alles aufregen, was in den Kurven gesungen wird. Ne? Also das ist ja, wie du gerade eben gesagt hast, das ist nicht immer das Feinste und das Sauberste und das Korrekteste, was da gesungen wird. Und aber man kann es auch einfach mal so stehen lassen.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass die Aussagen von Marco Rose für einen Leipzig-Verantwortlichen erstaunlich gut waren. Er hat gesagt, ja, natürlich ist es nicht gut und natürlich sollten grundsätzlich keine Spieler beworfen werden. Das war auch jetzt nicht so clever von Xavi. Ich glaube nicht, dass er die Fans provozieren wollte. Glaube ich allerdings auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Xavi da die Süd provozieren wollte. Der hat einfach kein Gespür dafür. Der ist auch einfach jetzt auch, ohne ihn zu kennen, wirkt er auf mich jetzt auch nicht wie der allerhellste Spieler auf der Sonne. Oder in der Sonne, ne? Und dann hat Rose gesagt, ja, Mensch, ne, ich bin jetzt hier nicht da, um irgendwie zu spalten, sondern eher um zu vereinen. Und fand die Aussagen von Rose tatsächlich schon ganz okay. Also, wie gesagt, für Leipzig verantwortlich erstaunlich okay.
Für Leipzig Verantwortlichen mit Gladbacher Vergangenheit.
Ja, gut. Er hat ja gesagt, dass, also laut Matt Brötchen hat Marco Rose hat gesagt, dass Xavi nur in die Kamera jubeln wollte und hat eben kein gespürt, dass dahinter die Südkurve ist. Kennt man ja vielleicht auch in Leipzig nicht, eine aktive Fanszene. Wobei der sogar vom PSG kommt, ne? Also der müsste ja so ein, oder von Eindhoven ja auch, also so ein bisschen was müsste ja schon wissen über Fankultur, aber okay.
Ich glaube nicht, dass da sich viele Fußballer wirklich für interessieren.
Ja, der hat einfach, glaube ich, die nächstgelegene Kamera genommen. Plus, ja, genau. Er konnte ja auch nicht zu seinen eigenen Fans laufen, weil war ja keine da.
Insofern. Ja, doch, waren schon da, aber halt.
Also, ja, drei.
Kennt ihr dieses Video? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, schlimm.
Aus dem Fanblog, der reingeschrieben hat, ja, ich konnte nicht zu dem, das war so ein Troll-Tweet. Oh, ich guck gleich, ob ich ihn finde, dann, ja. Tatsächlich sehr geil. Der hat irgendwie.
Ja, also war sehr peinlich. Also, ich bin immer noch geflasht vom Auswärtsmob gestern in Köln, bla bla bla, und dann mit Ton und da waren dann zwei Leute, die den Text nicht kannten.
Aber das ist doch kein ernst gemeinter Tweet.
Natürlich nicht.
Aber der war zu gut. Und dann, boah, ist schlimm. Genauso gut wie das Interview von dem DAZN-Typen. Der Florian Wirtz Eltern als seine Großeltern.
Das war großartig.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war das?
Der Sohn interviewt Florian Wirtz und dann zeigen die ganz am Ende von dem Interview mit Florian Wirtz Leute im Publikum an der Balustrade da umarmt und dann meint der Reporter, und hier auch noch ein paar persönliche Grüße, das waren dann ihre Großeltern. Gut, Florian Wirtz dann so, nee, das sind tatsächlich meine Eltern.
Ja gut, da können wir jetzt viele Sachen zu sagen, aber tun wir nicht. Wir sind ja hier, um zu vereinen, nicht um zu spalten. So, ja. Ich glaube, wir spalten uns jetzt mal auf hier und gehen alle in unser jeweils individuelles Bettchen. Die Zeit ist fortgeschritten und die Folge war lang genug. In der Länderspielpause kommt aber ein kleines Goodie für alle unsere Family Members. Wer das nicht verpassen will, der muss noch schnell ein Mitglied der TDH Family werden. Das geht, indem man auf www.trotzdemhier.de/spenden klickt. Sich dann dort bei Steady registriert und eine von drei attraktiven Mitgliedschaften aussucht, die allesamt dieses Goodie beinhalten werden. Denn wir setzen uns in der Länderspielpause hin und nehmen noch eine neue Folge auf, nur für Family Member mit irgendeinem zeitlosen Thema, das wir noch dann halt bekannt geben werden. Ja, und das könnt ihr euch anhören, wenn ihr eben Supporter seid. Und wenn ihr das nicht seid, dann erwägt es doch zu werden. www.trotzdemhier.de/spenden. Ja. Gut, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei einerseits Marco.
Gerne.
Bei Erik.
Ja, sehr gerne. Ich hatte viel Spaß heute in der Aufnahme. Danke, Herrn Keller vor allen Dingen auch.
Und bei Saskia.
Ja, vielen Dank und Grüße gehen raus an alle.
Genau, und ich möchte diese Folge einem ganz besonderen kleinen Hund widmen. Ja, das muss an dieser Stelle reichen, aber für Tuko. So,
für Tuko.
In dem Sinne... Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Ciao.